Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, Sie heute als Hausherr des Harjolf-Gymnasiums zu einer Veranstaltung der Stadt Ellwangen begrüßen zu dürfen. Es ist mir weiter eine Ehre, Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs zu einem Gespräch im Haus zu haben. Ich möchte Ihnen schon jetzt danken, dass Sie uns heute an Ihrem Erfahrungsschatz teilhaben lassen, denn ich weiß aus manchem Gespräch, dass es nicht selbstverständlich ist, Dinge auszusprechen, die man vielleicht Jahrzehnte in sich vergraben hat, damit der Alltag möglich war. Wir alle sind heute noch von den Folgen des Krieges betroffen, sei es, weil wir Angehörige nie kennengelernt haben und unser Leben mit ihnen anders verlaufen wäre, oder sei es, weil Grenzen eben verlaufen, wie wir es heute gewohnt sind. Manchmal sind die Zeichen auch deutlicher. So wurde mir erst kürzlich beim Überflug des Soldatenfriedhofs am Monte Cassino der Zweite Weltkrieg wieder in Erinnerung gerufen. Und wenn Sie einmal ins Allgäu kommen, dann können Sie heute noch am Hang nach Oberstdorf hin von Sonthofen aus, von der ehemaligen Napola aus, erkennen, wo früher mit Almwiesen Sieg Heil an den Hang geschrieben war. Das sieht man heute sogar auch noch auf Google Earth. Es heißt, die Geschichte ist der beste Lehrmeister mit den schlechtesten Schülern. Wir haben heute noch einmal versucht, unsere Schüler zu animieren, sich Geschichte aus erster Hand nicht entgehen zu lassen. Wenn ich mich so umschaue, sind eher die Großeltern und die Eltern gekommen, aber Bayern München ist halt auch interessant. Trotzdem wünsche ich Ihnen und uns allen einen lehrreichen Abend. Und ich übergebe jetzt das Wort an Dr. Krupp, den Leiter des Kulturamts der Stadt Ellwangen. Dankeschön.
Ja, danke, Herr Ries, für die Begrüßung und die Möglichkeit, dass wir heute das Gespräch mit den Zeitzeugen hier im Harjolf-Gymnasium führen können. Natürlich möchte ich Sie ganz herzlich im Namen der Stadt und des Geschichts- und Altertumsvereins hier begrüßen. Ganz besonders möchte ich unseren ehemaligen Oberbürgermeister, Herrn Dr. Hans-Helmut Dietrich, begrüßen, der ja gestern schon mit seinem Vortrag über die Kriegsereignisse in Ellwangen, über die letzten Kriegstage, aber auch über den politischen Neubeginn in Ellwangen im Palais Adelmann gesprochen hat. Und wenn ich so ins Publikum schaue, dann waren einige von Ihnen auch gestern da, das zeigt Ihr Interesse und das freut uns natürlich. Herr Ries hat es schon anklingen lassen, die Wahl einer Schule für die heutige Veranstaltung war eigentlich kein Zufall, sondern wir haben uns gezielt dafür entschieden, um auch Jugendliche anzusprechen. Aber, der Herr Ries hat es mir vorweggenommen, wir kannten natürlich nicht die Entwicklung der Champions League und so ist natürlich sicherlich der ein oder andere heute zu Hause geblieben, der vielleicht da gewesen wäre. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass auch einige Jugendliche heute Abend hierher gekommen sind. Denn fast alle Zeitzeugen, die nun im Anschluss von ihren damaligen Erlebnissen und Erinnerungen berichten, waren 1945 im jugendlichen Alter oder jugendliche Erwachsene, also im gleichen Alter wie doch der ein oder andere von den Jugendlichen, die auch heute hier sind. Ich glaube, das allein schon ist ein Umstand, der die Veranstaltung, sagen wir, für Jugendliche auch interessant machen dürfte. Aber natürlich sind es auch die Orte, die die Jugendlichen, Sie natürlich auch kennen, die nachher zur Sprache kommen, die Sie selber aus Ihrem Alltag kennen. Das heutige Zeitzeugengespräch ist übrigens nicht das erste an dieser Stelle. Ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, dass hier bereits im Jahr 1985 ein Zeitzeugengespräch stattgefunden hat. Damals war ich noch Jugendlicher, war damals dabei. Damals waren es Zeitzeugen, die das Kriegsende in Ellwangen als Erwachsene erlebt haben und die zum Teil direkt in die damaligen Handlungen einbezogen waren. Und ich kann mich dort noch an eine rege Diskussion hier im Harjolf-Gymnasium erinnern. Heute erfahren wir also nun, wie ich bereits angesprochen habe, wie damalige Kinder und Jugendliche diese letzten Kriegstage erlebt haben. Und damit möchte ich mich auch meinen Gästen zuwenden, sehr geehrter Brenner, sehr geehrter Krupp, sehr geehrter Saub, sehr geehrter Werkmann, sehr geehrter Veit. Ich danke Ihnen, dass Sie bereit waren, um heute vor einem größeren Publikum von ihren Erlebnissen und Erinnerungen zu berichten. Dadurch wird für uns Nachgeborene das Bild und die Vorstellung über diese Tage doch konkreter und erhält auch eine persönliche Note. Ein besonderer Dank und ein ganz herzliches Willkommen gilt Ihnen, sehr geehrter Herr Professor Mack. Sie sind extra für diese Veranstaltung aus Hamburg angereist und Sie werden uns ebenfalls von Ihren damaligen, von den damaligen Ereignissen berichten. Schön, dass Sie heute da sind. Zum guten Schluss möchte ich Ihnen, so Sie ihn noch nicht kennen, den Moderator des heutigen Abends vorstellen. Es ist Dr. Manfred Saller. Herr Dr. Saller war bis zu seiner Pensionierung Präsident des Oberschulamts Tübingen. Er ist hier in der Region aber auch als Kunstexperte bekannt, der mit zahlreichen Einführungen und Publikationen die regionale Kunstszene einem größeren Publikum nähergebracht hat. Herr Dr. Saller wohnt seit über 40 Jahren in Schwäbisch Gmünd. Was ihn aber für den heutigen Abend besonders prädestiniert hat, ist, dass Herr Saller selbst als Kind das Kriegsende in Ellwangen erlebt hat und deshalb die Gegebenheiten vor Ort bestens kennt. Ich danke deshalb auch Ihnen, lieber Herr Saller, für Ihre Bereitschaft und ich frage Sie gleich sozusagen als Übergang, was ist das Ereignis für Sie gewesen oder diese Erinnerung, die Sie mit diesem Kriegsende 1945 in Ellwangen als Kind, ich glaube, Sie waren, darf ja sagen, 10 Jahre oder fast 10 Jahre alt, verbinden?
Ja, ich beginne gern mit ein paar Erinnerungsstücken aus dieser Zeit, möchte anschließend 2, 3 Sätze zu dem Sinn dieses Abends sagen, dann den Verlauf des Abends Ihnen ein bisschen vorstellen und dann überleiten zu dieser, denke ich, sehr interessanten Gruppierung. Weißer Sonntag war am 8. April und wir hatten uns zur Nachmittagsandacht auf dem Marktplatz aufgestellt, Mädchen, Jungen mit Kerzen und dann kam Fliegeralarm und es ging Ventre à terre, muss man direkt sagen. Also so schnell es überhaupt zu laufen gab, ging es hinein in die Stiftskirche. Das ist etwas, was man nie vergisst. Das Gleiche vergesse ich nicht, wie wir damals in der Wohnung im Hause Fuchs in der im Sebastiansgraben 27 auf der Treppe saßen und es kamen die ersten Amerikaner herunter vom Engel an der Morei vorbei. Zwei, damals sagten wir zueinander Neger, heute sagt man natürlich Schwarze, mit MG, mit Jeep, die sind dann eingebogen und gingen dann hinauf in die Oberamtsstraße. Ein drittes möchte ich noch anfügen. Ein amerikanischer Offizier hat im Sebastiansgraben 27 den ersten Stock ausräumen lassen. Die dortigen Bewohner mussten zusammenrücken und er nahm mich in der ersten Nacht als Geisel. Ich lag auf dem Bettvorleger bei dem Amerikaner drin. Meine Mutter, total verängstigt, saß auf der letzten Treppenstufe und wartete und war überglücklich, als ich wieder herauskam am nächsten Morgen. Das sind so Erinnerungen, die auch nicht weggehen, die man auch nicht weiter kommentieren braucht und, bis hin zu den ersten Zigaretten vom oberen Brühl und so weiter. Ja, und jetzt lassen Sie mich ein paar Sätze zu diesem Abend sagen. Ich habe mit hohem Interesse die Rede des bekannten Historikers Heinrich August Winkler gehört, einer der renommiertesten Geschichtsschreiber der Bundesrepublik, bei der Feierstunde zum Bundestag am 8. Mai. Ein Satz ist mir dabei im Gedächtnis geblieben, nur der Blick zurück führt in die Zukunft, sagte er. Und dann, abgeschlossen ist die deutsche Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit nicht und sie wird es auch niemals sein, sagt Winkler, der 1944 mit seiner Mutter Ostpreußen verließ und als Professor lange Zeit in Freiburg lehrte. Niemand erwarte von den Nachgeborenen, dass sie sich schuldig fühlen. Die dabei so wichtige Erinnerung ist aber zentraler Bestandteil der bleibenden Auseinandersetzung. Das ist das eine. Und ich denke, daran knüpft sich so etwas an, was wir heute Abend miteinander machen, wir, die wir hier sitzen und Sie, die Sie zuhören. Ich denke, die authentische Schilderung ist eine Erfahrungsdimension, die als unmittelbarer Zugang zur Geschichte unersetzbar ist. Schüler kommender Generationen werden ohne diesen Zugang auskommen müssen, ohne Überlebende, ohne Großeltern, die aus erster Hand erzählen. Diese Veranstaltung, denke ich, ist dann wohl auch eine der letzten Möglichkeiten, Geschichte ganz persönlicher Art zur Situation bei Kriegsende, und darauf haben wir in Vorgesprächen ja den Fokus gelegt, von Zeitzeugen erzählt zu bekommen. Und nun, wer ist bereit gewesen und hat sich dieser Aufgabe gestellt? Ich darf die Teilnehmer kurz vorstellen. Sie ist gleichzeitig auch die Reihenfolge. Da ist zunächst Dr. Rudolf Grupp, Jahrgang 1932, Chefredakteur AD. Bei ihm geht die Spanne sicher vom Kriegsende bis zur Heimkehr des Vaters im Jahre 1947. Dann hier an dieser Stelle Julius Werkmann, Jahrgang 28, Goldschmiedemeister, Geschäftsmann, wer kennt nicht, Juwelier und Goldschmiede, dort Spitalstraße 1. Sein Weg führt sicher von den HJ-Lehrgängen in Heubach 1944 bis zur Tätigkeit und Mithilfe bei den Amerikanern kurz nach der Besetzung. Schließlich habe ich einen sehr kundigen, die alle sind sehr kundig, aber einen, der auch die Dinge intensiv aufgeschrieben hat, Robert Saub, den kennen Sie ja gut, auch Jahrgang 28, in Köln geboren, Beigeordneter der Stadt, Stadtkämmerer vor dem, und ich habe ihn ja kennengelernt als einen vorzüglichen Handballspieler, damals, als es noch eine Handballabteilung gab. Seine Geschichte geht sicher von Kinderlandverschickung, Überlingen, bis hinein in den Ansatz nach dem Krieg. Und dann, schon angesprochen, Professor Dr. Ulrich Mack, Diplom-Ingenieur, auch wie ich, Jahrgang 35, wohnhaft in Hamburg, seit drei Generationen die Familie in Ellwangen. Er lebte nach dem Auszug, nach dem Kommen von Sachsen, Anfang 45 bis 1947 oben in der Wohnung im Palais Adelmann und hat eine Fülle von Detailerinnerungen, die mich erstaunt haben. Ich darf noch etwas dazu sagen. Einer der wichtigsten Männer bei der Firma Unilever, denn sein besonderes Faible ist natürlich und auch sein Beruf ist die Verpackung im weitesten Sinn. Jetzt weiß ich wenigstens, woher das kommt, wenn man aus der Zahnpasta, wenn man die Zahnpasta drückt und sie kommt farbig heraus. Er könnte davon selber viele Dinge erzählen. Dann sind Erinnerungen eines 10-Jährigen klar. Und dann für mich eine besondere Ausnahme an diesem Abend, mein alter Fußballfreund Nabo. Ich weiß nicht, ob Sie den Nabo noch kennen. Natürlich kennen Sie ihn. Einen Junggebliebenen, mit ihm habe ich in der gleichen Mannschaft gespielt, beim TSV Ellwangen. Unser junggebliebener Senior, Josef Brenner, 31.12.1921, Behördenleiter in Ellwangen Liegenschaftsamt. Er bringt einen anderen Akzent. Wie erging es ihm? Er war ja nicht in Ellwangen, hat das Kriegsende nicht in Ellwangen erlebt, sondern war bei den Funkern an der Ostfront. Und last not least, Jahrgang 36, Eberhard Veit. Ja, da habe ich gefragt, wir waren ja in der gleichen Klasse. Was sage ich denn beruflich zu dir? Das hat er mir dann genau gesagt. Ich nenne ihn aber Kaufmann und erfolgreichen Geschäftsinhaber. Und zusätzlich natürlich auch durch seinen Vater damals als Leiter der Feuerwehr in ganz wichtiger Verbindung bei diesen letzten Tagen in Ellwangen. Ja, das wäre eigentlich diese Runde. Und wir haben uns vorgestellt, dass ich eine imaginäre Schere nehme, wenn es beim Einzelnen über 15 Minuten hinausgeht, man kann das ja rechnen, wie viel das dann sind, und dass, wenn Fragen sind, sie vielleicht an den Einzelnen herantreten können, wenn man nachher bei einem Glas oben sich noch ein bisschen zusammenstellt. Aber jetzt gebe ich rasch weiter zum Rudolf Grupp und bitte ihn, damit zu beginnen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin damals, April 1945, war ich 13 Jahre alt. Unsere Familie wohnte im Schulhaus auf der Eich, neben der Eichkapelle zwischen Elwangen und Rindelbach, etwas außerhalb der Stadt. Und deswegen kann ich weniger berichten von direkten Kampfhandlungen oder Kriegserlebnissen, sondern eher von einigen Begleiterscheinungen. Aber das sind auch sehr interessante Dinge, die sich im Umfeld abgespielt haben. Und nun fange ich gleich an mit meiner ersten Erinnerung. Das muss etwa im März 1945 gewesen sein, also etwa einen Monat bevor die Amerikaner kamen. Da haben wir Jungen in Rindelbach gespielt, war ein sonniger Nachmittag, und zwar an dem Weg, der von links der Jagst hinaufführt zum Kellerhaus. Und plötzlich ertönte eine Sirene, wir wussten, jetzt ist Luftalarm, und da haben wir uns versteckt in dem Gebüsch. Das Gebüsch steht heute noch. Und wir sind also nicht entdeckt worden, und schon kamen die amerikanischen Jagdbomber aus Norden, von Greilsheim her etwa, Jagdzeit her, sind bei uns nieder hereingeflogen und haben nach unten geschossen, weil unten bei der Eichkapelle waren Schützengräben. Und da konnten wir Jungen von unserem Versteck aus gut beobachten, wie die ganze Geschichte abgelaufen ist. Aber mir ist noch etwas anderes von diesem Ereignis geblieben. Plötzlich habe ich als Bub festgestellt, von dieser Stelle aus hat man einen ganz fantastischen Blick auf Elwangen. Vorne Eichkapelle, dann kommt die Kettenschmiede, dann kommt die Steingrubmühle, das Schloss oben, der schöne Berg. Sie dürfen jetzt schwunzeln, mit Freude habe ich vernommen dieser Tage, dass der Ortschaftsrat Rindelbach beschlossen hat, in dieser Gegend das Baugebiet Wannenfeld zu erschließen. Ich gratuliere allen, die heute dann vielleicht dort ein Haus bauen werden. Das war also das Erste. Eine zweite Geschichte ist schon etwas ernsthafter, und zwar etwa 4 Wochen, bevor die Amerikaner kamen, also wiederum Ende März, wurde plötzlich unsere Schule auf der Eich, die Schule von Rindelbach, geschlossen. In beiden Klassenzimmern sind die Schulbänke rausgeräumt worden, und es wurde dort eine Genesungskompanie der SS hereingenommen. Also nicht die SS von Elwangen, sondern das waren andere SS-Leute. Wir sind eigentlich gut zurechtgekommen, aber auch hier ein Erlebnis. Einer, der nicht so krank war, ist an einem Nachmittag, Spätnachmittag, über den Schulhof gegangen. Und damals haben die Rindelbacher schon in der Eichkapelle einen Rosenkranz gebetet, damit die Stadt und das Dorf verschont bleiben würden. Dieser eine SS-Mann ist an der offenen Türe vorbei und hat nachgeäfft das Gebet. Aber jetzt kommt das Interessante. Der Leutnant, der Chef dieser Kompanie, hat das entdeckt, hat ihn zurückbefohlen, hat ihm gesagt, das dürfen Sie nicht machen, das ist Gotteslästerung, Sie müssen jetzt nochmal an der offenen Tür vorbeimarschieren und ruhig und still und anständig an der Kirche vorbeigehen. Das habe ich also bis heute nicht vergessen. Noch 2 Schlussbemerkungen zu diesem Ereignis. Einer dieser SS-Leute kam nach oben zu uns und hat zu meiner Mutter gesagt, liebe Frau Grupp, wenn Sie die Zutaten besorgen können, ich kann bei Ihnen eine Linzer-Torte backen. Ob es was geworden ist, weiß ich heute nicht mehr. Aber das andere war, das habe ich nicht vergessen, und zwar ein anderer Soldat, der wollte sich, auch ein SS-Mann, einfach unterhalten mit der Familie. Und dann war der Krieg aus und die sind fort und nach 2 Jahren kommt er wieder. Und zwar sagt er, ich bin der Fritz Hofmann, können Sie mich noch? Ich wollte mich jetzt bedanken für die Gastfreundschaft und das Gespräch, das ich damals mit Ihnen haben durfte. Und dann hat er meiner Mutter eine Flasche Wein gebracht und dann hat er noch eine Flasche Wein dabei gehabt. Und dann fragt, wo gehen Sie jetzt hin? Ja, jetzt geht er doch zur Frau Bertha Jenninger. Das ist die Mutter vom Philipp Jenninger, Bundestagspräsident und so weiter. Und auch bei der Frau Jenninger hat er anscheinend immer gute Gespräche gehabt, 1945. Und jetzt eine dritte Geschichte, die ist jetzt sehr ernst, müsst ihr gut aufpassen. Und zwar mein zweitältester Bruder Robert, der war damals 17 Jahre alt, der hat Folgendes miterlebt. Unten in den Jagdwiesen haben SS-Soldaten aus der Stadt Schützengräben ausgehoben. Und wenn sie Pause hatten, haben diese Leute mit ihren Gewehren auf die Enten geschossen in der Jagd. Und da ist mein Bruder Robert hingegangen, hat gesagt, das dürft ihr nicht machen. Das sind keine Wildenten, sondern das sind die Enten vom Bauern Köder. Das dürft ihr nicht machen. Er wurde verhaftet und sofort nach Ellwangen abtransportiert. Nach 3-4 Tagen ist er heimgekommen. Aber was hat sich in der Zwischenzeit ergeben gehabt? Er ist in Ellwangen in den Keller gesperrt worden vom Josefinum, da war die SS-Kommandantur, und er wurde zum Tode verurteilt. Und zwar wegen Wehrkraftzersetzung, weil er das gesagt hat. Und eigentlich wäre in den nächsten Tagen wäre er erschossen worden. Aber zufällig kam nun ein Lehrer aus Ellwangen, ich darf den Namen ruhig sagen, Albert Engelhardt, kam auch in die Kommandantur, hörte diese Geschichte und sagte zu dem Oberst Küster, das dürfen Sie nicht, machen Sie doch ein gnädiges Urteil. Die Familie Krupp, der Vater ist in Russland bei der Wehrmacht, der älteste Sohn ist auch bei der Wehrmacht. Also ansonsten hat sich die Familie Krupp nie was zu Schulden kommen lassen, er möge doch Gnade walten lassen. Und daraufhin ist dann mein Bruder Robert begnadigt worden und nach 3 Tagen oder 4 Tagen ist er nach Hause gekommen zu uns auf die Eich. Wir sind natürlich sehr glücklich gewesen. So viel zu den Vordingen, jetzt zum eigentlichen Tag, 22. April 1945, da kann ich eigentlich nur Folgendes berichten, und zwar, Moment, ja, kann ich Folgendes berichten, unser Nachbar, das war der Bahnwärter Spang, kommt gerannt und sagt, im Schweinestall, ehemaligen hinter der Schule, da haben die Genesungskompanie, die inzwischen wegverlegt war, hat die ganze Munition dagelassen. Wenn da irgendetwas reinkommt, ein Funken, ein Granatsplitter, alles fliegt in die Luft. Die Schule, unsere Wohnung, Bahnwärterhaus, alles fliegt in die Luft. Wir müssen das wegräumen. Also, mein Bruder Robert war auch schon nicht mehr da zu dem Zeitpunkt, hat jeder, und zwar der Spang und ich, eine Handvoll Munition genommen. Wir sind über die Straße gerannt, runter zur Jagd und haben das Klump in die Jagd geworfen. Worauf wir nicht achteten oder kaum war, dass genau zu dem Zeitpunkt, etwa 400 Meter weiter westlich, Richtung Kellerhaus, eine Granate eingeschlagen hat. Wir haben dem keine Achtung geschenkt. Wir sind wieder raufgerannt, Spang und ich, und haben die zweite Handvoll geholt, Munition, haben das wieder darunter eingeworfen und wieder hat eine Granate eingeschlagen. Aber schon sehr viel näher, nur noch 200 Meter. Und als wir dann zurückgerannt sind, sagt der Spang, beim nächsten Mal trifft es uns, dann sind wir tot. Aber der Spang war so mutig, hat gesagt, eine Handvoll muss noch weg. Und dann sind wir im Schutz des Hauses auf die andere Richtung gerannt, über die Bahnlinie, und haben die Munition und so weiter dort in ein Erdloch geworfen, damit nichts passiert. So viel also zum eigentlichen Geschehen. Und jetzt möchte ich noch zwei, drei Dinge erzählen. Nachher, als die Amerikaner dann da waren, haben wir Besuch bekommen von einem Amerikaner, der hat sich sehr schön mit uns unterhalten. Und als er weggegangen war, sagt meine Mutter, habt ihr aufgepasst? Ja, was war? Habt ihr denn nicht gesehen? Der hat immer auf unsere Schwester geschielt. Das war meine Schwester Irmgard, 15 Jahre alt, ein hübsches junges Mädchen. Der hat immer auf die Schwester geschielt. Da müssen wir aufpassen. Ein paar Tage später kam der Amerikaner wieder. Aber da war meine Mutter so schlau, hat meine Schwester in ein anderes Zimmer, in meinem anderen Zimmer versteckt und hat diesen amerikanischen Soldaten abgelenkt im Wohnzimmer, hat was zu trinken gebracht, man hat geredet mit dem und meine Schwester ist inzwischen, hat sich verdünnt und ist beim Bahnwärter Spang, hat sie sich versteckt, da ist also nichts passiert. Zum Abschluss, damit es nicht zu lang ist, noch eine schöne Geschichte, hat mir einen Ehrentitel eingebracht. Vielleicht 2, 3 Wochen, nachdem die Amerikaner da waren, bin ich unten im Dorf gewesen, in Rindelbach, und zwar, da war früher ein kleiner Platz da, wo heute die Bäckerei Allacher ist. Und habe gesehen, wie dort ein Haufen einheimische Rindelbacher Bauern standen mit Gabel und Spaten und so weiter, Sense, und auf der anderen Seite ein Haufen mit entlassenen, früheren Fremdarbeitern, also Polen und Ukrainern, die hatten Gewehre. Und es war nahe dran, dass es da zu einer schweren Auseinandersetzung kommt. Und da hat einer der Bauern gerufen, Rudolf, komm mal rüber. Und zufällig kam auch der Philipp Jenninger, spätere Bundestagspräsident, kommt ihr beide mal rüber, ihr müsst nach Ellwangen rennen, ihr beide könnt ein bisschen Englisch, und zwar weil wir schon 3 Jahre in der Oberschule waren, und ihr müsst Amerikaner zur Hilfe holen, damit hier geschlichtet wird. Also der Philipp und ich, Fips hat man geheißen, wir sind nach Ellwangen gerannt, am Fuchsig, da war die Kommandantur damals der Amerikaner. Wir haben da geradebrecht und die haben das verstanden, haben uns beide in einen Jeep gesetzt und dann sind wir nach Rindelbach gefahren und Gott sei Dank war noch immer nichts eskaliert. Sie standen noch gegenüber und diesen beiden Amerikanern ist es also gelungen, die beiden Haufen zu trennen. Und jetzt mein Schlusswort, einige Jahre später hat mir ein Rindelbacher gesagt, ihr beide, der Fips und der Rudolf, ihr seid die Helden von Rindelbach. Bedanke mich, so viel wollte ich mal erzählt haben.
Ja, wir kommen jetzt in die Stadtmitte sozusagen, Spitalstraße 1. Jeder von uns kennt ja Juwelier und Goldschmiede Bergmann. Und da beginnt dann eine andere Geschichte, HJ, Ausbildung, Heubach, 44 und so weiter.
Ich möchte beginnen mit dem Herbst 1944. Es war dann fast täglich und nachts auch Fliegeralarm. Polizeichef Ihle kam mit dem Motorrad gefahren, mit Stahlhelm auf und hat alle Leute, die er auf der Straße gesehen hat, lautstark in die Keller gejagt. Man hörte ihn schon von Weitem, denn damals fuhren ja kaum oder gar keine Auto mehr, es war absolut still. Da hat man den Ihle schon von Weitem kommen hören und konnte sich danach einrichten. Und dann im Herbst 1944 bekam ich eine Einberufung in ein Reichsausbildungslager. Das ist ein Wehrertüchtigungslager. Das ist auf der Ehninger Weide bei Reutlingen. Dort sind wir zu zweit von Ellwangen, sind dann hingefahren, darauf. Wir bekamen alte Drillich angezogen, die schon 100-mal gewaschen waren, ohne jegliche Taschen drin. Und wir sahen aus wie Sträflinge und so wurden wir auch dort behandelt. Wir mussten dort robben im Gelände zwischen den Silbertischen auf der Alp und mussten Zielübungen machen mit Gewehren und so weiter. Und so waren wir dort oben 14 Tage und wurden regelrecht schikaniert. Wir waren froh, als diese Zeit vorbei war und wir wieder heim konnten. Als wir daheim waren, kamen dann immer wieder Befehle, man musste raus in die Kaserne. Und in der Kaserne wurden uns die Waffen vorgeführt und die versuchten natürlich, dass wir uns freiwillig zur SS melden. Und das wurde immer wieder gemacht. Wir waren auch mal auf der Eigenzeller Heide, mussten wir raus. Und da außen wurde uns ein Angriff vorgeführt mit Maschinengewehr und Handgranaten. Und nachher ging es wieder in die Kaserne und wir sollten unterschreiben, dass wir uns freiwillig zur SS melden. Es ist denn natürlich kaum gelungen, denn jeder wusste, was uns dort bevorstand. Danach kam wieder ein Einberufungsbefehl und zwar ging es zum Panzergraben ausheben an den Kaiserstuhl. Dort fuhr man mit dem Sonderzug nachts in den Kaiserstuhl. Mir flog von der Lokomotive etwas ins Auge, das hat sich entzündet und ich kam dort dann zum Arzt. Wir waren in Privatquartieren untergebracht. Und alle anderen mussten morgens raus zum Panzergraben ausheben. Ich blieb da, weil ich hier verletzt war am Auge. Und als die dann abends zurückkamen, total mit Dreck verschmiert und Tieffliegerangriffe haben sie überstehen müssen. Also es war schon schlimm. Und nach einigen Tagen ist ein Krankentransport zurückgefahren und da konnte ich mit nach Hause fahren, Gott sei Dank. Da war ich etwa nur 8 Tage im Kaiserstuhl und in den Wirtschaften stand, das Leben wäre ein Hüllenpfuhl, gäbe es nicht Wein vom Kaiserstuhl. In den Wirtschaften bekamen wir ab und zu auch ein Viertel Wein zu trinken. Und als diese Geschichte vorüber war, dann ging es los mit Einberufung raus nach Schleifhäusle. In Schleifhäusle im Kloster wurden die Pater rausgeworfen und wir kamen immer schubweise nach Schleifhäusle und wurden da draußen ausgebildet. Es waren da draußen auch Feldwebel aus der Umgebung, ältere Feldwebel, das waren sehr angenehme Leute, die uns überhaupt nicht schikaniert haben. Wir mussten zwar auch im Gelände hier mit Gewehr hinliegen und es wurde mal eine Panzerfaust uns vorgeführt und abgeschossen und dergleichen. So ging es immer wieder, dass man noch Schleifhäusle musste. Und dann, so ging die Zeit vorbei und dann im März kam Befehl im schönen Grabenschulhaus Uniformen abholen. Man musste in das schöne Grabenschulhaus, dort war in einem Klassenzimmer waren lauter Soldatenuniformen und da mussten wir uns die raussuchen und anziehen. Die waren natürlich meistens etwas zu groß, aber das hat nichts ausgemacht. Und so gingen dann wir in diesen Uniformen nach Schleifhäusle heraus und waren dann dort auch bis Ende des Krieges beinahe, ja, und wurden hier ausgebildet und es war immer dasselbe, man bekam wenig zu essen, weil es nichts gab. Und dann kam das Ende, das war dann in der Nacht von Samstag, 21. auf 22. April, da hieß es nachts um 12 Uhr plötzlich Alarm, die Amerikaner kommen, alles raus. Jahrgang 28 und 29 Pflicht, Jahrgang 30 freiwillig. Wir mussten unsere Uniformen anziehen und wir bekamen unten noch einen Ausweis, dass wir reguläre deutsche Soldaten sind. Und dann war Abmarsch. Wir sind dann nach Schrezheim marschiert. In Schrezheim stand ein Posten und sagte, halt, alle sofort in Deckung gehen, Brücke wird gesprengt. Wir haben uns dann überall hin verdrückt und kurz darauf flog die Eisenbahnbrücke in die Luft. Die Brocken, die fielen überall herum. Anschließend sind wir weiter marschiert, in die Stadt rein, in die Priestergasse bis zum ehemaligen Soldatenheim. Dort stand ein junger SS-Offizier, der sagte zu uns, er geht mit uns an die Front, wer zurückgeht, wird von ihm erschossen. Er steht hinter uns und danach hat er uns vereidigt auf Führer, Volk und Vaterland. Und danach war Abmarsch in den Schwurgerichtssaal. Im Schwurgerichtssaal kam er an, da waren lauter SS-Leute drin und auch so Stockbetten. Und dann wurde uns gesagt, wir sollen uns mit Munition versehen. Und hier verbrachte man dann die Nacht, bis es Tag wurde. Als es dann Tag wurde, so morgens um 7, hieß es raus. Wir sind dann zur Jagdbrücke, zum ehemaligen Eichamt. Dort standen so Straßenwärterkarren mit Munition drauf, Handgranaten und dergleichen, ganz voll. Und es geheißen, wir sollen jetzt diese Karren durch die Stadt schieben. Also gut, die Soldaten sind mit uns da in die Stadt marschiert. Unterwegs in der Stadt kam plötzlich meine Mutter daher. Die ist natürlich sehr erschrocken, wo sie mich gesehen hat unter lauter den Soldaten. Da habe ich gesagt, ich komme so bald wie möglich. Und dann ging es weiter Richtung Eschbach-Weiler. Wir schoben diese Karren und die Soldaten sind nebenher gelaufen. Kurz vor Eschbach-Weiler ging es links in den Wald runter. Dort war ein Barackenlager und dort war viel SS. Und die sagten das immer wieder, ja, und wir gehen in die Alpenfestung. Es wollte dann niemand mehr was von uns wissen. Dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir heim. Und dann sind wir so ganz sachte alle heimgelaufen von Eschbach-Weiler. Ich kam dann oben an der Marienstraße an und sah die Marienstraße runter. Die lag voll Glasscherben und Dachplatten kaputten. Es war niemand unterwegs und es war totenstill. Dann bin ich reingelaufen, Spitalstraße 1, bin ins Haus rein, in den Keller. Da saß mein Vater und meine Schwester. Die war natürlich sehr erfreut, dass ich kam, habe mich schnell umgezogen, die Uniform in den Waschkessel gesteckt und kurz darauf schoss die Artillerie wieder. Einschläge waren in der Adlerapotheke im Dach, im Fuchsdach beim Ottmar Richterer Marktplatz, also in der nächsten Nähe und überall hat es heftig gekracht. Als dann nach einer halben Stunde oder so wieder eine Feuerpause der Artillerie war, die Artillerie stand ja draußen bei Holbach-Stoken. Als wieder dann eine Feuerpause war, sagte mein Vater, wir gehen jetzt auch in den Felsenkeller an der alten Steige. Dann ist dann schon morgens meine Mutter hingegangen. Daraufhin sind wir in dieser Feuerpause nichts mehr raus und raus zur alten Steige in den Felsenkeller. Da waren sehr viele Leute drin, es war ganz voll. Und nachts wurde dann wieder geschossen und plötzlich hieß es, die schießen Phosphor. Und die ganze Stadt von da draußen sah es aus, wie wenn alles brennt. Ich ging mal vor zum Eingang und es war ganz rot über der Stadt. Und dann hat wieder eine Granate in der Nähe eingeschlagen, dann bin ich schnell wieder rein. Und so blieb man da drin, bis morgens Tag war. Und es war dann sehr ruhig. Und wir sind dann heimgelaufen. Ach, ich muss noch kurz unterbrechen, ich wollte noch sagen, von einem Angriff auf Nürnberg, den habe ich bei uns auf dem Flachdach die Flugzeuge gezählt, die nach Nürnberg flogen bei Tag. Es waren 1000 Bomber, viermotorige Bomber. Es war ungeheuerlich. Und in einer anderen Nacht saßen wir unten auch bei Fliegeralarm und plötzlich schlotterten die Fenster und Türen. Ich ging dann raus und lief zur Jagdbrücke, da war der Himmel rot. Es war ein Angriff auf Heilbronn. Es war also, die haben die Städte total zerstört. Ja, also ich habe mich hier unterbrochen. Und wir waren dann morgens war Ruhe, es wurde nicht mehr geschossen. Dann sind wir vom Felsenkeller reingelaufen in der Stadt, an den brennenden Häusern vorbei. Und Gott sei Dank, unser Haus stand noch. Die Fenster waren alle kaputt, aber das war nicht so schlimm. So gegen 11 Uhr oder 11.30 Uhr habe ich zum Fenster raus gesehen, kamen langsam Amerikaner die Schmiedstraße rauf mit Gewehr, schussbereit. Und da war für mich der Krieg zu Ende. Es war natürlich eine, ich war so froh, dass diese ganze bedrückende Geschichte endlich zu Ende war. Nachmittags kam plötzlich ein amerikanischer Offizier zu uns ins Haus, sagte zu meinem Vater, ich möchte hier eine Nacht schlafen. Da haben wir gesagt, ja gut, das kann er schon. Und dann hat er erzählt, er sprach Deutsch, in Heidelberg studiert und hat gesagt, es war ja dieser Angriff vorgesehen am Samstagnachmittag, da kam das Gewitter und darum war dieser Angriff auf die Stadt nicht mehr durchführbar, dieser Luftangriff. Und dann hat er zu mir gesagt, wie alt bist du? Da sagte ich, 16. Da sagte er, da hast du großes Glück gehabt. Dieser Offizier kam dann abends, ich habe mein Bett geräumt und er schlief dann eine Nacht bei uns und hat sich morgens verabschiedet. Denn der wollte auch mal richtig schlafen. Und so war Gott sei Dank dieser Krieg vorbei. Für uns wenigstens. Einige Tage später kam jemand von der Stadtverwaltung und sagte, ich soll aufs Rathaus kommen, zur Militärregierung. Dann bin ich ins Rathaus, da traf ich meinen Schulfreund Rudolf Mack und dann sind wir zu den Amerikanern. Da war einer dabei, der Deutsch sprach, der sagte, ihr sollt uns hier in Elwangen die Straßen und die Wege zeigen. Ihr habt jetzt jeden Tag zu kommen, morgens und nachmittags. Und so war es dann auch. Und wir fuhren mit denen im Jeep umeinander, in der ganzen Stadt kamen wir rum. Wir haben auch unter anderem einen Ortsgruppenleiter verhaftet, der geflohen war. Und kurz darauf haben seine Nachbarn das angezeigt, als er zurückkam. Wir sind da hingefahren mit den Amerikanern und haben den abgeholt. Seine Frau hat uns heftig beschimpft. Wir konnten ja nichts dafür. Es waren aber auch andere. Und oft kamen irgendwelche Soldaten, versprengte Soldaten. Die wurden dann kontrolliert, denn die SS, die hatten alle unterm Arm die Blutgruppe tätowiert. Und es wurde immer kontrolliert, dann konnten die sofort feststellen, wer bei der SS war und wer nicht. Und dann waren wir bei den Amerikanern und dann eines Tages haben wir gesagt, in die Mannschaftsküche war im Weißen Ochsen. Könnten wir nicht dort auch mal Mittag essen bei euch? Und dann haben die gesagt, ja gut, das ist schon möglich. Und dann sind wir mit zum Essen gegangen, jeden Mittag. Das war natürlich wie im Schlaraffenland für uns, was es da zu essen gab. Das war großartig. Und dann eines Tages wurden vielen Leuten die Fahrräder weggenommen von den Polen. In der damaligen Nabenfabrik unten waren viele Fremdarbeiter und die haben den Leuten auf der Straße die Fahrräder weggenommen. Und da war oberhalb, dann wo jetzt diese Siedlung dann war, da waren Baracken und da waren diese Leute untergebracht. Das waren meistens Polen, soviel ich weiß. Und eines Tages sind wir mit den Amerikanern mit Lastwagen da rausgefahren. Und die sind in die Häuser rein, haben sämtliche Fahrräder rausgeholt auf die Lastwagen und die Polen, die hätten uns zwei Deutsche am liebsten umgebracht. Die Amerikaner haben uns richtig beschützt. Und so konnten die Leute im Rathaushof dann nach einigen Tagen ihre Fahrräder wieder abholen. Und so ging das einige Zeit auf dem Rathaus. Es war sehr interessant für uns. Wir lernten auch ganz gut Englisch in dieser Zeit. Und wir waren auch mal im Remstal, durften wir mitfahren zum Kirschen holen. Es war also eine wirklich gute Zeit für uns. Nach circa 4 Wochen hieß es, ja, wir müssen jetzt wieder weiter und wir brauchen euch jetzt nicht mehr. Es war schade, aber hiermit hat diese Geschichte geendet. Das war's.
Ja, ich denke, das war eine interessante Spanne von 1944 auch hinüber, über Kriegsende. Kapitulation, 8. Mai, habe ich übrigens in den Gesprächen kaum erwähnt bekommen. Das heißt, das Ende des Krieges war im Prinzip die Besetzung Elbangens durch die Amerikaner. Ja, und nun machen wir einen Sprung auch zu einem Jahrgang 28, lieber Herr Saub. Es beginnt, glaube ich, der Weg nach Elbangen im Jahre 43.
Ja, ich bin, seitdem bekannt war, dass heute diese Veranstaltung stattfinden sollte, mehrfach angesprochen worden. Wie können Sie als Kölner über Kriegsende in Elbangen berichten? Nun, das ist eben ein Schicksal, wie es der Krieg hervorgebracht hat. Ja, ich bin in Köln geboren und in Köln aufgewachsen und habe in Köln seit 1941 viele Bombenangriffe und vor allen Dingen in der Nacht vom 30. auf 31. Mai 1942 den ersten 1000-Bomberangriff auf eine Stadt hautnah miterlebt. Die Amerikaner kamen in 3 Wellen, erst Brandbomben, dann Splitterbomben, also richtige explodierende Bomben und zum Schluss Phosphorbomben. War eine grauenhafte Situation. Nach diesem Ereignis wurden die Kölner Schulen, vor allen Dingen die Gymnasium, die damals Oberschule für Jungen in Köln hießen, Kinderland verschickt. Wir kamen im Herbst 1942 nach Heringsdorf auf Usedom und im Jahr 43 nach Überlingen an den Bodensee. Die Bombenangriffe in Köln wurden immer schlimmer und mein Vater hat damals meine Mutter und meine 8 Jahre jüngere Schwester zuerst zu einer Schwester von ihm nach Bad Mergentheim gebracht. Nachdem dort aber schon mehrere Geschwister die Wohnung belegt hatten, nahm er Fühlung zu einer Cousine in Elbangen auf. Das war die Frau Haaf, geborene Saub. Ihr Mann war ein Bruder des damaligen Bäckermeisters Haafs, also der Großvater des heutigen Inhabers. Und der Onkel war damals schon bei der Organisation TOT einberufen worden, weil er war Vermessungsoberinspektor und die Organisation TOT, die machte alle möglichen Baumaßnahmen und da brauchte man auch Geometer. Ich wurde dann von meinem Vater angerufen in Überlingen, ich sollte bei der Zurückverlegung, bei der Kinderlandverschickung war immer im Herbst Rückverlegung, sollte ich nicht mit der Schule nach Köln zurück, sondern nach Elbangen kommen zu Ihnen. Wir hatten in Elbangen eine große Wohnung allerdings, die aus einem Zimmer bestand, wo wir dann unterkamen. Und ich, nachdem ich vom Bodensee kam, bekam ein Zimmer in dem Gebäude Oberamtsstraße 10, das damals einer Familie Wagner gehörte, im 2. Stock ein Zimmer dieser Familie. Ja, mittlerweile wurden die Angriffe in Köln noch immer schlimmer, so dass 2 Schwestern, ein Schwager und 3 Cousinen von mir auch in Elbangen landeten, so dass zum Schluss 10 Personen in diesem Zimmer hausten, mit Ausnahme von Nachtquartieren, das sie in der näheren Umgebung bekamen. Ich selber bin dann von September 1943 ein paar Monate hier in das Elbanger Gymnasium, also damals auch Oberschule genannt, gegangen. Und im Dezember bekamen wir Einberufungsbefehle nach Stuttgart-Vaihingen zu einer 8-8-Batterie. Ich hatte mich vorher auf Anraten vom eben schon genannten älteren Bruder vom Herrn Dr. Krupp als freiwilliger Offiziersbewerber zur Nachrückentruppe gemeldet, weil wir alle in Ellwangen ja nicht zur SS wollten. Im Herbst 1943 war dann im Lamsaal die ganze Klasse einberufen und die SS war anwesend und schloss die Türen und nur diejenigen, die irgendwie einen Annahmeschein zu einer Truppengattung vorweisen konnten, durften den Raum wieder verlassen. Alle anderen wurden stundenlang bearbeitet, sich freiwillig zur SS zu melden. Nun, ich kam nach Vaihingen im Januar, am 10. Januar 1944, und weil ich eben zur Nachrichtentruppe mich gemeldet hatte, kam ich gleich in die Vermittlung. Ich musste also Fernsprechdienst leisten. Das ging gut bis so zum Mai 1944, dann wurde ich zu einem Funkerlehrgang abkommandiert, den ich dann im Sommer 1924 bestanden habe, und wir lebten damals beim Regiment, bei der Flak-Flak-Gruppe genannt, auf dem Killesberg in Stuttgart, und ich wurde dann gefragt, ob ich bereit wäre, ich müsse dann nicht zum Reichsarbeitsdienst, der war gefürchtet, sofort als Funker in die Truppe überzuwechseln, allerdings mit dem Status Luftwaffenhelfer. Habe mich dann dazu bereit erklärt, ich wollte unter keinen Umständen zum RAD, wie er hieß, und wurde dann als Funker eingesetzt. Diese Luftwaffenhelfer bekamen alle 14 Tage eine Heimreise und zweimal im Jahr einen längeren Urlaub. Als Funker war ich dann nach schweren Angriffen auf Stuttgart, die ich auch miterlebte im September und im Oktober, in meinem Soldbuch stand zum Schluss des Krieges drin, an 128 Tagen Feindberührung. Sie sehen, was in Stuttgart los war. Ich bin dann von Stuttgart auch eingesetzt worden in den Vogesen, und zwar nachdem die Invasion stattgefunden hatte, kamen viele deutsche Truppen noch aus Südfrankreich, die zurück ins Reich, wie es damals hieß, wollten. Und da waren Auffangstellungen bei Gerardmer in der Nähe von Munster, das Ihnen sicher bekannter ist. Und da waren wir eingesetzt, um 8-8-Batterien, die im Bodenkampf eingesetzt wurden, als Funker zu betreuen. Jetzt, wie kam ich wieder nach Ellwangen? Ich hatte in der Nacht von 5. auf 6. April Schlüsseldienst, wie das hieß, weil alles, was über die Funksprüche kam, natürlich verschlüsselt war. Und der damalige Oberkommandierende vom Luftkorps 7, ein General Zenetti, gab einen Armeebefehl heraus, dass alle Luftwaffenhelfer unter 20 Jahren, sofern ihre Heimatorte nicht feindbesetzt wären, zu entlassen wären. Ich habe mir dann schnell diese Entlassungspapiere auf der Schreibstube besorgt und bin am anderen Tag aufgebrochen gen Ellwangen. Die Züge fuhren unregelmäßig und so kam ich am späten Abend nur bis Goldshöfe. Ich dachte, nimm den kürzesten Weg, bin der Bahnlinie entlang gelaufen. Das war vermutlich falsch, denn an der schon zur Sprengung vorbereiteten Brücke in Schrezheim standen SS-Posten, die mich dann mitnahmen in die Schreibstube oder in die Wache Kaserne. Der dort Amtierende, der war also sehr aufgebracht, mit so einem Wisch kann jeder kommen. Zum Glück waren aber die Telefonleitungen nach Stuttgart noch frei und ich wusste sie ja als Mitglied der Fernsprechtruppe und habe dann gesagt, dann rufen Sie doch bitte in Stuttgart an. Als Oberscharführer kam gerade in die Stube rein und der hat es dann gemacht. Und ausgerechnet unser Regimentsadjutant Hauptmann Regele, der das unterschrieben hatte, war am Telefon. Und ich habe dann nur noch mitbekommen, wie der mehrmals schrie, jawohl, Herr Hauptmann, schmiss dann zum Schluss das Telefon hin und sprach, hauen Sie ab. Und so bin ich also dann glücklich in der Nacht vom 7. auf 8. zu Hause angekommen. Ein Schreck war noch ein paar Tage später, am 19. bekam ich einen Gestellungsbefehl, den alle meine früheren Klassenkameraden auch bekamen, nach Mochenwangen, nach bei Ravensburg zu einem Pionierersatzbataillon. Aber wie ich meinen Brief aufmachte, stand innen drin der Name meines Vetters, der genauso alt war wie ich, seine Adresse und alles, was auf ihn bezogen war. Die Cousinen, die also mittlerweile auch im Hause wohnen, ich habe das bereits gesagt, sind mit diesem Wisch dann aufs Rathaus Dann hat man sich entschuldigt und hat gesagt, das sei ein Versehen und haben den wie speisig behalten. Und so habe ich also dann die letzten Kriegstage in Ellwangen erlebt. Ich bin noch, wie Sie aus der Presse ja mehrfach entnommen haben, auf Anraten meiner Cousinen, die Heliant-Mitglieder waren, auch mit auf den schönen Berg. Wir sind allerdings den Weg über den Dewaldsweg meistens gelaufen. Da war die Tarnung sehr gut möglich. Und nun zu den letzten Kriegstagen. Mein Vater musste auch mit damals 57 Jahren zum Volkssturm und war meistens, wenn er weg musste, oben auf dem Schloss stationiert. Und dort haben sie Ein-Mann-Löcher und so Art V-artige Stellungen für MGs ausgegraben. Und so war er auch am Samstagabend, das war also dann der 21. auf dem Schloss oben, kam aber dann, wie es dunkel wurde, heim und sagte, wir sind alle heimgeschickt worden. Er ist dann am Sonntagmorgen mit meiner jüngeren Schwester und den beiden Ellwanger Cousinen um 8.30 Uhr in das, wie man sagte, Amt gegangen. Und während sie noch im Amt waren, fielen die ersten Schüsse. Ich selber lag dann noch im zweiten Stock im Gebäude Oberamtstraße 10 im Bett. Und einer meiner Tanten kam dann raufgestürmt und holte mich aus dem Bett und sagte, es wird geschossen, komm raus. Ja gut, das war so. Und die ganzen Hausbewohner, mit Ausnahme meines Vaters und meiner Mutter und meiner jüngeren Schwester, die blieb auch dabei, die sind alle zum Rotochsenkeller rausgewandert und so waren nur noch mein Vater, meine Mutter und ich im Haus. Und meine Mutter ließ es sich auch nicht nehmen, zu kochen. Ein späterer Schulfreund, der im Schloss wohnte, hat nachher gesagt, wenn sie runtergeguckt hätten, ein Kamin in Ellwangen hätte gebrannt. Vermutlich war es der. Ja, der Beschuss ging nun weiter. Am Anfang nur mit Sprenggranaten und erst gegen Abend am Sonntag ließ der Beschuss nach. Es begann schon zu dämmern und deshalb hat mein Vater gemeint, man könnte mal schauen, was sich so in der Stadt abspielt. Wir sahen dann, wie wir aus dem Haus rauskamen, gleich die Schäden in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, zum Beispiel an der Alten Sonne, beim Friseur König, die Treppe vom Palais Adelmann, dann dieser große Hauseingang oder man ging auch einen Kellerabgang vermutlich runter von der Kanne. Und wir sind runtergelaufen bis zum Fuchseck. Dort trafen wir einen Geschäftskollegen meines Vaters, der war mittlerweile in der UJAK beschäftigt, einen Herrn Ahlender, der in der Prahlstraße wohnte. Und er erzählte dann vom Tod der Frau Maucher, die also leider von Splittern getroffen umgekommen war. Und während wir noch da unten waren, begann erneut der Beschuss und wir sind dann schnell wieder heim. Und diesmal schossen die Amerikaner Brandgranaten, vermutlich viele auch mit Phosphor vermischt. Wir blieben im Haus, nachts klopfte es an die Tür, oder es war eine kleine Klingel noch da, und wir waren überrascht, einen Soldaten in Wehrmachtsuniform, nicht in SS-Uniform, mit einem Grat vorzufinden. Und der wollte nur noch schnell auf dem Rückzug, hat er gesagt, schauen, ob seine Tante noch lebe und alles in Ordnung wäre. War also ein Neffe mütterlicherseits meiner Tante. Das Angebot, da zu bleiben, lehnte er ab, sei ihm zu gefährlich und er brauste gleich weiter. Gegen Morgen haben wir uns dann wieder rausgewagt und sahen, dass es also nach Osten hin, vermutlich war das dann das Bereldinger Palais, brannte, auch aus der Zollgasse schlugen Flammen hoch und wir waren also entsetzt und hofften, dass es also nicht so weiterginge. Aber kurz danach gab es erneut Einschläge. Und zwar war das diesmal die Volksbank, die getroffen wurde, und das daneben liegende Haus Gaukler, wo ein Einkaufsladen war. Nachdem das Feuer dann tatsächlich etwas nachließ, haben wir versucht, in diesem Haus zu löschen, was allerdings mit unseren geringen Mitteln nicht möglich war. Deshalb haben wir die vorhandenen Lebensmittel, die also in einem besonderen Raum gestapelt waren, vor allen Dingen Nudeln, Mehl, Zucker und Salz. Was wir retten konnten in Säcken, haben wir aufs Rathaus gebracht. Zum Dankeschön erhielten wir ein paar Tage später, wie die Amerikaner schon da waren, von diesen Vorräten ein paar Pakete. Gegen Morgen, wo dann der Beschuss vollständig eingestellt war und die vom Luftschutzkeller befindlichen Personen alle wieder zurückkamen und berichteten, die Stadt sei übergeben, kam kurz danach der Büttel und verkündete, die Amerikaner hätten verlangt, dass alle Panzersperren, Sie haben ja gestern, wenn Sie bei dem Vortrag waren, gehört, wo sie überall waren, abzubauen wären, vorher würden sie nicht einrücken. Und in der Oberamtsstraße war eine solche Panzersperre dicht bei dem Haus, wo wir damals wohnten. Und das haben wir dann alle miteinander, die da waren, schnell gemacht. Das Holz konnte man gut brauchen, denn die waren etwa 2 Meter hoch und gingen über die ganze Breite der Fahrbahn rüber und waren auch mindestens 1,50 bis 2 Meter tief, sodass eine ganze Menge Holz sichergestellt werden konnte und kein Mensch hat sich um das Holz gekümmert. Also hatte man für den nächsten Winter wenigstens Brandstoff. Ja, morgens war dann Ruhe. Man hat wenn man also da die Straßen angeschaut hat, von der SS überhaupt nirgend mehr was gesehen. Wie sich später herausstellte, waren sie ja alle abgehauen. Und gegen 12 Uhr kamen dann in Schützenreihe links und rechts, wie auch schon bereits gesagt, die obere Straße, vermutlich dann aus dem Sebastiansgraben kommend, die Amerikaner in Schützenreihe langsamen Schritts da rein. Und die Geschichte ist ja gestern Abend erzählt worden, die haben wir dann oben von einem frischen Fenster, das Haus Oberamtsstraße 10, steht etwas vorgezogen, konnten wir also beobachten, wie also der Altbäckermeister Haaf, also der Urgroßvater des jetzigen Inhabers, ein kleines, schmächtiges Männlein, mit einem Krug den Amerikanern entgegenging. Später stellte sich heraus, es war Most drin. Die Amerikaner forderten ihn auf, den ersten Schluck zu nehmen, er tat's und dann ging der Krug rundum. Etwa 2 Stunden später kamen 2 amerikanische Soldaten durch die Wohnungen. Bei uns war es ein Sanitätssergeant. Wie er die vielen Leute in dem Zimmer sah, war er total verwundert. Ich habe ihm dann erzählt, dass das lauter Heimat-Evakuierte von Rheinland wären. Und da war er sehr freundlich, hat meiner jüngeren Schwester sogar ein paar Bonbons und Kaugummi übergeben und sie verschwanden schnell wieder. Am anderen Morgen wurde dann bekannt gegeben, dass sich alle Männer zwischen 16 und 60 auf dem Bauhof zu melden hätten. Und dort wurde man dann eingeteilt für Reparaturarbeiten. Und diese Reparaturarbeiten bestanden für unseren Trupp zuerst einmal in der jetzt wieder Spitalstraße genannten Straße, und zwar hauptsächlich entstanden durch die Sprengung eines Lebensmittelladens, der einem Herrn Fuchs gehörte, in Ellwangen-Füchsle genannt. Und der war auch von Brandgranaten getroffen, der Bau, und glostete noch. Und die Amerikaner haben ihn dann einfach in die Luft gesprengt und dann gab es die Schäden. Wir waren also auf den Dächern der damaligen Firmen Ramerio, Bolz und Hieber. Es ging uns recht gut, denn die Hauseigentümer waren sehr dankbar, dass das geschah, dass das Dach wieder zukam, und haben uns mit Lebensmitteln gut versorgt. Der nächste Auftrag war, den Kamin im Forstgebäude am Marktplatz wieder aufzubauen. Und ich habe noch gut in Erinnerung, das waren ganz schwere Kaminsteine. Ich war damals 17 Jahre alt, im April gerade geworden. Und die mussten wir 4 Stockwerke bis zum Dach rauftragen. Und ich habe dann immer 2 von diesen schweren Steinen raufgetragen. Und dann begegnete mir einmal der Forstmeister und schalt mich einen Faulenzer, dass ich nur mit 2 Steinen darauf lief. Ich habe sie ihm dann vor die Füße geschmissen und habe gesagt, trag sie doch selber. Und bin in den Bauhof dann nachher wieder runter und habe gesagt, mich bringe er da nimmer hin. Und dann haben sie uns in das Haus von Tannhausen geschickt. Da hatte man durch Artilleriegranaten die Treppe weggeschossen. Also mussten wir von dort die Möbel abseilen, denn die Möbel waren alle unversehrt. Das ist auch gut gelungen. Anschließend wurden wir in Straßenteertrupps eingesetzt, zum Beispiel an der damaligen Landesstraße, war es noch nicht Bundesstraße, mussten wir teeren, und an der Straße oben bei Neuenheim. Und danach kam ein Auftrag, nachdem die UNRWA, von der eben schon die Rede war, das waren also hauptsächlich polnische und ukrainische Gastarbeiter, zu viel gesagt, verpflichtete Arbeiter, zwangsverpflichtet, die dort eine Zeit lang untergebracht waren und fürchterlich gehaust hatten, und die Amerikaner wollten nun wieder die Kaserne beziehen und deshalb musste sie gereinigt werden. Und wir mussten also den ganzen Unrat auf eine Deponie nach Holbach in den Wald bringen. Und gleichzeitig mussten wir auch der amerikanische Abfall abfahren. Und die haben also sehr leicht mit den Sachen umgegangen. Die haben also zum Beispiel, wenn in einem großen Sack Zitronen waren und eine war angefault, flog der ganze Sack weg. Und genauso ging es mit Weißbrot und anderen Lebensmitteln. Wir waren sehr entsetzt. Ja gut, also wir mussten es halt tun. Und dann habe ich mich gemeldet zu freiwilligen Erntearbeiten in Hinterlengenberg. Dort sind meine Cousinen immer rauf und haben etwas Milch bekommen. Und damit wurde ich von diesen Arbeiten befreit. Und für mich war dann die erste Nachkriegszeit vorbei. Dankeschön.
Lieber Herr Sog, ich habe bei Ihnen auch gelesen, dass Sie im Prinzip vom Ende von der Kapitulation noch geschrieben haben, Sie hätten sie erfahren durch Anschlag der Amis am Rathaus damals. Herr Sog hat übrigens auch eine sehr umfangreiche Erinnerung geschrieben, die auch im Stadtarchiv ist, die mir auch viel geholfen hat. Vielen Dank, war ein großer Bogen. Ein damals so alt wie ich befindlicher, ja, wie soll man sagen, Schüler, Ulrich mit Namens, der hätte sich wohl nicht träumen lassen, dass er irgendwann später Professor für Verpackungstechnologie ist und für die Firma Unilever querbeet über den Globus fahren muss. Und er hat ja, wenn man so will, nur die 2,5 bis 3 Jahre erlebt. Aber ich denke, es sind sehr interessante einzelne Details, die Ihnen da widerfahren sind. Mir blieb in Erinnerung, dass Sie geschrieben haben und mir gesagt haben, wir wurden nie über den Krieg aufgeklärt.
Ich will das mal versuchen, von einer ganz anderen Seite zu berichten. Vielleicht nicht ganz so detailliert, aber im Moment bin ich emotional extrem aufgeregt. Das, was ich gehört habe von meinem Vorredner, der war 100 Meter neben mir. Ich weiß noch, wie ihr die Panzersperren in der oberen Straße weggeräumt habe. Zuerst haben wir drauf gespielt, dann wurden sie zugemacht. Ich habe das alles erlebt. Ich habe auch erlebt, wie hinten die Bank gebrannt hat und weiter hinten hinter der Adelmannsgasse auch. Das nur vorweg, also ich versuche meine Stimme in den Griff zu kriegen. Zu meiner Familie, es geht ganz schnell, mein Urgroßvater kommt aus Schrotzberg, war damals königlicher Baumeister. Mein Großvater war königlich-württembergischer Baurat bereits, der genau vor 100 Jahren mitgebaut hat, die Kaserne von Ellwangen. Ich als sein Enkel erlebe genau nach 100 Jahren, dass die Kaserne zugemacht wird. Innerhalb von 3 Generationen. Hat nichts mit dem Krieg zu tun. Mein Vater, hier in Ellwangen aufgewachsen, sein Abitur, studierte ebenfalls in Stuttgart. An der Hochschule waren Mag 3, Mag 1, Mag 2, Mag 3, alle meine Vorväter. Ich nicht, ich lebe in Hamburg. Und mein Sohn wird keine Ahnung mehr haben, der lebt in Australien. Also der ist, ich glaube, damit ist die Mag'sche Situation in Ellwangen ausgestanden. Ich möchte nur 3 von vielen meinen Erlebnissen berichten. Erst einmal zur Stimmung. Wir hören immer wieder von den Amerikanern. Meine Damen und Herren, die Amerikaner waren unsere Feinde. Sie waren gehasst, bis wir, ich sag's mal, erobert wurden in Ellwangen. Das darf man nicht vergessen. Wir hatten ganz hübsch Angst vor ihnen. Es ging ihnen nicht der Ruf voraus, wie den Russen, die durchbrachen aus dem Osten heraus. Aber sie waren immerhin unsere Feinde und wir hatten alle ganz hübsch Bammel davor. Vor allem, weil wir auch nicht wussten, was auf uns zukommt. Sie waren auch, wenn ich jetzt zu mir komme und zu uns Buben aus dieser Zeit, und ich lebte im Palais Adelmann, hinten raus. Insofern unsere Feinde, und jetzt berichte ich, wie der erste Tieffliegerangriff auf Ellwangen war. Wir als Kinder mussten zu einer Beerdigung auf dem Friedhof, wir wissen alle, wo der ist, da hinten in Wolfgang, und wurden mit der Klasse wieder zurückgeführt. Und am Anfang des schönen Grabens, da wo heute diese Tanzschule da ist und früher das Kino war, da kam ohne Warnung ein Tiefflieger. Die Hiesigen können sich das nicht vorstellen. Wir ja noch, die wir es erlebt haben. Und schoss und ballerte. Und wir als Kinder, wir als Buben, völlig unvorbereitet waren, total von den Socken. Und die Lehrerin, die uns führte, hat gesagt, schmeißt euch in den Graben. Da war kein Graben am schönen Graben, sondern das war nur an der Seite. Wir sind da in Deckung gegangen. Die Bäume waren noch nicht so belaubt. Und wenn ein Tiefflieger über uns wegdonnert, das bleibt für den Rest meines Lebens und wahrscheinlich vielen anderen von uns auch. Ich lebe 3 Monate, 4 Monate im Jahr in Australien bei meinen Kindern. Da ist ein Sportflugplatz in der Nähe. Der fliegt ähnliche kleine Moskitos, also die Tiefflieger der Amerikaner aus Sport heraus. Und jedes Mal, wenn der da oben drüber brummt, gucke ich. Wir sind gewöhnt gewesen, haben gelernt, wo fliegt der hin, wo kommt der her. Niemand hat uns gesagt, eigentlich auch nicht in der Schule, was Krieg ist. Niemand hat uns gesagt, weder unsere Eltern noch unsere Lehrer haben gesagt, es knallt, dass wir tot gehen könnten, dass es irgendwo was kaputt geht. Sondern wir waren total überrascht und ich habe den Rest meines Lebens davon ganz hübsch was mitgekriegt und ich fange an, in die zweite Geschichte überzugehen. Später, wenn wir Zeit haben, bin ich gerne bereit, noch mal das eine oder andere zum Besten zu geben. Aber ich denke mal, es ist besser, man springt so ein bisschen, dann ist es lebhafter. Mein zweiter Tieffliegerangriff hat mir beinahe das Leben gekostet. Und nicht nur mir das Leben, sondern meinem echten Vetter. Die Schwester meines Vetters ist Frau Hartung, die sitzt hier oben. Mein Vetter war damals 2 oder 2,5 Jahre und ich war bei meiner Großmutter in dem kleinen Häuschen vis-à-vis neben St. Gertrudis. Das Häuschen gibt es heute nicht mehr, da ist die Turnhalle jetzt von St. Gertrudis, war aber das Haus meiner Großmutter. Den Schönbornweg runter, den war so unser Weg von den Kindern. Und dort war die Gärtnerei Klump und unterhalb der Gärtnerei Klump, wo heute das große Parkhaus ist, war der Gärtner Müller. Einige werden das noch wissen. Da, wo der schöne Graben in den Schönbornweg geht, wo das Parkhaus ist, da war ein kleines Gebüsch und da stand das Haus vom Müller, vom Gärtner Müller. Und das Gebüsch davor war vielleicht entfernt 20 Meter 25. Und da kam ein Tiefflieger. Ich war mit meinem Vetter, dem Brüderle, von der Frau Hartung, dort und der schoss erbarmungslos. Jetzt sage ich was. Die Amerikaner waren unsere Feinde. Die schossen nicht nur auf Soldaten, sie schossen auf Kinder, auf Kühe und auf alles, was sich bewegte. Ich habe nichts gegen die Amis, ich kam dann prima zurecht später. Aber man muss diese Situation erkennen, dass es gar nicht so ist, dass wir mal sagen, ja, die waren die Lieben, die haben uns Bonbon gegeben am Anfang, waren sie eben nicht die Lieben. Sie haben auch genügend unter deutschen Soldaten gelitten, es war nicht so einfach. Und der schoss und ich setzte mich und ich warf mich unter diesen kleinen Fliederstrauß, der höchstens so groß war, so wie hier dieses Ding. Und schrie, der soll die Türe aufmachen da hinten, der Gärtner Müller, damit wir reinrennen können. Und niemand machte die Türe auf. Wahrscheinlich war Müller gar nicht da. Der drehte um, der Tiefflieger, nahm wieder einen Anlauf und bretterte dahin und ballerte wieder auf uns. Und wir hatten wahrscheinlich die tollsten Schutzengel aller Zeiten. Nichts passierte, ich bin nicht getroffen worden, er auch nicht, aber wir hatten richtig Angst. Er nahm einen dritten Anlauf, der hat uns gesehen. Er nahm einen dritten Anlauf und die schossen also nicht normales Maschinengewehr. Die schossen 2 Zentimeter, das sind schon ganz hübsche Ballermänner. Es lag auch alles voll Patronen. Und dann verschwand er. So, warum ich Ihnen das erzähle, ist, weil das Ende dieses Dramas, was ich damals abspiele, für mich ein noch viel dramatischeres Ende nahm. Die Mutter von Frau Hartung, also meine Tante, die Mutter meines Vetters, er so, ich, Jahrgang 35, kam oben runter von Gertrudis gerannt, die sah das. Die traute sich aber auch nicht aus dem Haus raus, weil es furchtbar ballerte. Rannte runter die Straße, und das war alles damals sehr offen, sehr eingedeckt, mit einer grünen Schürze in der Hand. Und krallte ihren Sohn, meinen Vetter, der ja nur so ein Bündel war, wickelte den in die grüne Schürze, nahm ihn unter den Arm wie einen Mehlsack und rannte wieder rauf ins Häusle, gleich neben vis-à-vis von St. Gertrudis. Boah, mein Erlebnis war aber ganz beschissen, Entschuldigung, es war so. Ich hinterher und habe zu ihr gesagt, du bist vielleicht eine blöde Kuh. Da hat sie mich ganz groß angeguckt und hat gesagt, warum? Ja, habe ich gesagt, warum wickelst du das Kind in die gelbe, in die grüne Schürze? Du denkst wohl, der ist geschützt und du selber hast eine weiße Bluse an. Daraufhin hat sie mir eine gescheuert. Das war das Ergebnis. Ich habe eine Ohrfeige von meiner Tante gekriegt. Ob wir lebendig davongekommen sind oder nicht, das war Nummer zwei. Und jetzt gucke ich zu meinem Vorredner. Wir waren im Palais Adelmann, meine Mutter, meine zwei Geschwister, die Gräfin Adelmann, die alte Gräfin Adelmann und nur noch die Köchin Maria und eine Rosa, die Köchin Rosa und die Maria, die waren alle alt, die wackelten schon mit dem Kopf und mehr nicht. Und wir schliefen und die erste Granate, die in Ellwangen einschlug, schlug genau vis-à-vis vom Palais Adelmann ein, dort in dieses Haus, wo heute ein griechisches Restaurant, das Retzina. Und dem fiel das Dach runter. Gut. Und wir fielen aus dem Bett, weil es morgens um 6 war. Und es fielen eben die Fensterscheiben runter. Das sind die Fensterscheiben, wo heute die Stühle vor dem Lokal sind. Und hinter diesen Fensterscheiben waren voll mit Spielsachen. Boah. Der hatte keine Spielsachen, der hatte nichts. Also es war, irgendwo hatte das gehortet. Daraufhin beschlossen also die Gräfin und meine Mutter, ihr müsst jetzt alle in den Keller. Da war aber noch eine Zeit lang Ruhe. Und dann ging die Schießerei los. Ich weiß sehr zuverlässig, dass die Amerikaner mit 155 Kaliber Horowitzer, so hießen die, schossen. Ganz hübsche Kabenzmänner. Und sie schossen einfach nach Ellwangen hinein. Und jetzt schaue ich sie an. Und wir lagen wir Kinder lagen im Keller hinter. Und ich muss sagen, ich denke mal, dass ich den größten Schutzengel aller Zeiten gehabt habe. Es schlugen drei Granaten, eine Serie von drei Granaten nebeneinander ein. Die eine sprengte mehr als die Hälfte der Granittreppe vom Palais Adelmann weg. Die zweite ging genau in das Tor rein oder überhalb des Tors vom Kanne, von der Kanne Hans. Unten saß mein Freund der Hans und seine Schwester Marianne, rothaarige. Die hatten die Splitter in der Decke und es war Totenstille. Und ich war so behämmert oder ich sag mal vom Dröhnen weg, ich war starr. Und da hörte ich dann nach vielleicht, ich weiß nicht wie lange, die Stimme von meiner Mutter, oh Gott, der Uli ist tot. Der Uli ist tot. Und alle dachten, ich sei tot und ich habe mich einfach nur aus dem Staub und dem Dreck rausgefühlt. Also die Granate war von hier bis dahin, aber es war eine Granittreppe drin. Und als diese ganze Beschießerei, ich will gar nicht lange darüber reden, es ist alles richtig, es brannte dort, es brannte oben, es brannte überall. Aber als sie zu Ende war, da war ja eine Pause, dann kam jemand von der SS und hat gesagt, wir kommen und erobern euch wieder. Die Schießerei hört auf. Boah, ich bin dann runtergeschickt worden, weil im Felsenkeller vom Roten Ochsen, der war voll. Wir konnten nicht mehr rein. Der war richtig voll. Und Moment, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, die Beschießerei hörte auf und wir gingen vor die Türe und guckten. Und Sie wissen, wenn Sie vor dem Palais Adelmann stehen, heute ist über der Türe eine Figur, die eine christliche Darstellung von den Schutzheiligen darstellt. Und da sagte die Köchin Rosa, die ganze Zeit nur immer betete, weil sie dachte, sie müsse jetzt in den Himmel von dieser Schießerei. Und ich sage Ihnen was, wenn eine Granate 3 Meter neben ihn reinhaut, 155er Kaliber, dann würde hier das ganze Haus wackeln. Und sie bestimmt, wir alle 10 Zentimeter vom Stuhl hochgeschlagen. Diese Einschläge, die können wir gar nicht so richtig. Hier, die Bombardierung von Köln, wer bombardiert hat, das war also schon ein ganz hübscher Schock. Und die sei unbeschädigt gewesen und das hätte der liebe Gott und die heilige Maria gemacht. So war damals der Glaube. Mehr möchte ich jetzt im Moment mal nicht erzählen, sonst wird es ein bisschen zu langweilig. Ich habe noch ein paar Döntjes auf der Latte. Die Amerikaner haben sich dann allerdings fair verhalten, als sie reinkamen. Die kamen über den Sebastianskram, ist richtig. Und ich habe an Dr. Saller gesagt, kein Amerikaner hat jemals das Palais Adelmann betreten. Woher die das wussten? Die Gräfin war eine absolute Lady, eine alte Dame von 80. Toll mit hier einem Jabot, ich sehe sie noch mit Perlenkette. Sie war eine Herrin und da stand dann auch off limits. Kein Amerikaner ist jemals rein. Wäre für die Amerikaner, für so ein Offizier, so ein Palais, wäre schon eine tolle Sache gewesen. Nein, und sie haben später uns Kindern das schon, okay, die erste Schokolade meines Lebens, da war ich 10 Jahre, die war von Cadbury, ich werde es nie vergessen. Ihr kennt sie auch schon. Ja, für die Generation, die hier jetzt ist, für sie ist das alles selbstverständlich, aber wir haben diese Sache. Wir sind von den Tieffliegern ganz hübsch jeden Tag attackiert worden, mein letzter Satz. Und schon als 10-Jährige haben wir gelernt, 10-Jährige, uns, ich sag mal, so zu verhalten wie eigentlich so halb Frontschweine. Wenn ein Fluggeräusch war, haben wir gesehen, fliegt er dorthin, konnte man weiter marschieren. Fliegt er dahin auch. Fliegt er dorthin, musst du aufpassen, ob er umdreht und wieder zurückkam. Es hätte mir beinahe noch einmal das Leben gekostet. Man kann nicht erkennen, ob das Flugzeug so kommt oder ob es so kommt. Man kann dann erkennen, wenn er direkt auf mich schießt. Ich bin davon gekommen, nochmal vom Palais Adelmann, da bin ich wie so ein Karnickel so zur Seite gerannt. Das wollte ich nochmal vorweg sagen. Ellwangen ist relativ glimpflich davon gekommen. Eine Bombe, glaube ich, ist nur in der Kaserne runtergegangen, vom Flugzeug aus. Es waren keine Bomber, es war nur eine Bombe an irgendeinem Flugzeug angehängt. Nicht so wie Kreilsheim, was total kaputt war. Und jetzt gebe ich das Mikrofon gerne wieder weiter. Erstmal vielen Dank.
Jahrgang 21, aufgewachsen in der Nähe der Kaserne, den Krieg im Osten erlebt. Lieber Josef Brenner, lieber Nabo.
Funktioniert das Mikrofon, ja. Der Name von mir ist ja bereits genannt worden. Ich war etwas erschrocken, als der Dr. Saller mich anrief, ob ich bei diesem Forum mitmachen möchte. Da habe ich im jugendlichen Leichtsinn spontan Ja gesagt. Und im weiteren Verlauf habe ich mir gedacht, in Bezug auf Kaserne und weil ich den Schluss von Ellwangen einigermaßen mitbekommen habe als Soldat, dachte ich mir, du wirst schon ein paar Zeilen zusammenbringen. Ich habe mir also erlaubt, einen Spickzettel mitzubringen. Das ist ja in einem Gymnasium nicht nur verpönt, sondern sogar verboten. Aber mir kann ja heutzutage kein Verweis mehr erteilt werden. Also jedenfalls, mein Geburtstag ist genannt worden. Ich bin in einer Postlerfamilie aufgewachsen. Mein Vater war vom Dienstgrad her einer der kleinsten Postschaffner. Gut, Schwäbisch hat man damals gesagt, der Briefträger Brenner. Ja. Und wir waren 6 Kinder, ich war das Älteste. Und jetzt lebt nur noch eine Schwester von mir. Und ich hatte zunächst der Bezug zur Kaserne ging dahin, dass 1930 in der Kaserne die Landespolizei war und das Landeswaisenhaus und auch die evangelische Schule. Und da war vor dem Hauptgebäude der Kaserne, also am obigen Eingang, jetzt rechter Hand, wo ein großer Parkplatz ist, das war damals ein sandgebundener Sportplatz. Und da bin ich fast jeden Sonntag gestanden und habe mich da begeistert am Fußball und habe da mich so engagiert, dass ich mir sagte, du wirst also weiterhin Fußball. Da sind 30 Jahre Fußball draus geworden. Das war das eine. Also damals zur, die Straße war ja die Marchtaler Straße. Unser Haus war nur einen Steinwurf weg von der Kaserne. Die Straße war damals fast nur halb so breit. Und entlang von der Ende der Kaserne bis zur Wolfgangskirche standen vor der Straße, an der Straße vor den Vorgärten der Häuser wunderschöne Ahornbäume. Die sind im Laufe der Jahre alle abgeholzt worden. Links von unserem, schräg links von unserem Wohnhaus war das heutige gelb angestrichene städtische Gebäude, wo Flüchtlinge drin wohnen. Das war damals das Stationskommando der Landespolizei. Hier fanden laufend Besprechungen statt, über die Dienstbesprechungen statt. Die Polizei, damals die Landgemeinden, hatten ja überall einen sogenannten Landjäger im Ort. Und damals war das Oberamt und wie gesagt, Ellwangen war auch so ein Stationskommando. Die Jahre nach 1921 waren natürlich von großer Not geprägt. Also wir als Familie mit 6 Kindern hatten darunter, also wir hatten eigentlich nicht darunter zu leiden. Wir waren selbst so aktiv darum bemüht mit Garten und Tieren, Hühnern und ähnlichen Dingen, dass wir eigentlich ums tägliche Brot nie bangen mussten. Und meine Mutter war sogar noch eine ganz ausgezeichnete Köchin. Also dann gleich 1923 ging ja das weiter mit der Notzeit. Da ging ja die Inflation los und die Folge waren dann auch wieder Besetzungen der Franzosen im Rheinland wiederholt. Und dann kam natürlich die ganzen 20er Jahre, habe ich also in der Zeitung nachgelesen, also wo ich vor vielleicht 20, 30 Jahren, da ist ununterbrochen die ganze Zeit über Parteistreitigkeiten mit den Alliierten und über die Reparationen gestritten worden. Die Kriegsschuld für Deutschland ist in Paris festgelegt worden auf 225 Milliarden Goldmark. Sie wurde ermäßigt später. Also jedenfalls am Schluss 1956 hatten wir noch 76 Milliarden Goldmark Schulden bei den Alliierten. Der Adolf hat natürlich das alles nachher wieder weggeschoben, gut deutsch gesagt. 1928 kam ich in die Grundschule. Wir waren 60 Schüler. 1929 kam der größte Hagelschlag, den Ellwangen die letzten 100 Jahre erlebt hat. Im Umkreis von 10, 15 Kilometern war buchstäblich alles kaputt. Also die letzten Hagelschläge der Jahrzehnte waren da nicht mit zu vergleichen.
Ich würde gern den Josef Brenner ein bisschen an Kriegsbeginn hinführen, dort wo er eingezogen wurde, und an diese Geschichte, damit wir auch Kriegszeit aus deiner Sicht erleben können, bis zur Rückkehr.
Ja gut, ich kann ja das schnell überbrücken. 38 die Machtübernahme. Ich bin dann 32, wo ich in die Schule gekommen bin, war ich bereits der Letzte, der ins Jungvolk eingetreten ist. Die Kasernen, die Soldaten, das habe ich noch, muss ich erwähnen, wo die aufgezogen sind, haben die allerhand Schabernack gemacht. Ein kleines Beispiel, also Fensterläden ausgehängt im Jahre 1934, da haben sie dann also eine echt üble, ganz üble Schandtat vollbracht. Das war die Bischofsnacht, wo sie die ganzen Girlanden und die Schmuckgegenstände in der Amtsgasse vom Pfarrhaus aus bis zum Rathaus, bis zur Stiftskirche alles abgerissen haben. Und die sind damals, die SS-Leute, nicht in Uniform gekommen, sondern in Trainingsanzügen. Ja. Also dann die Jahre 35, die waren ja natürlich immer geprägt von Nazi-Ideologie. Trotzdem ist natürlich auch ein Leben in der Schule weitergegangen. Wir haben unheimlich viel Sport getrieben. Ich bin viel in den Jugendherbergen gewesen, Ferienlager mitgemacht und dergleichen Dinge. Und so dass wir also insbesondere natürlich auch mit Fußball und Sport, und es sind ja da auch viele Veranstaltungen gemacht worden, wo man eigentlich immer wieder sozusagen die braune Soße nicht so wahrgenommen hat. 1936 waren die Olympischen Spiele, wobei Deutschland die meisten Goldmedaillen, 42, geholt hat. Und gut, 1938 bin ich dann mit dem Einjährigen von meiner, 1938 bin ich beim staatlichen Liegenschaftsamt mit dem Einjährigen als Regierungsinspektor eingetreten. Außerdem mit mir noch zwei weitere Schulkameraden, und einige Schulkameraden sind dann in Verwaltungslaufbahn gegangen, andere sind Ingenieure geworden. Andere haben sich weitergemacht bis zum Abitur. 1939 war dann unsere Musterung, da war auch sind wir mit einem Fass Bier nachher vom Jahrgang 21 aus in die Schillerhöhe marschiert. Und im gleichen Jahr waren auch noch eine Musterung angesagt von der SS in der Turnhalle, aber da haben sie mich abgewunken, weil ich die germanische Körpergröße nicht gehabt habe. Das war mein Glück. Ja gut. 1940 im Herbst musste ich zum RAD nach Karlsruhe, und überraschend habe ich von meinem Nebensitzer gehört, als er im Kaiserstuhl war. Wir haben nämlich dort 1940/41 Stellungen abgebaut und auf der Hauptstraße, ähnlich wie dem Marktplatz hier, haben wir Eis aufgepickelt. Im Frühjahr 1941 durfte ich dann zum Militär. Am morgigen Tag, am 13. Mai, sind es 74 Jahre, dass ich zur Funkerkaserne in Bad Cannstatt eingerückt bin. Und nach meiner dortigen Funkerausbildung kam ich zu einer Spezialausbildung nach Frankfurt am Main zur Funkspionage. Also als Hörfunker bin ich dort ausgebildet worden und kam dann Anfangs Oktober mit vielen anderen, mit einem Zug von 45 Leuten nach Russland unterwegs. Wir sind also mit einem, möchte ich sagen, ganz zackigen Marschlied aus Frankfurt hinausmarschiert, und die Leute standen auf den Balkonen, das war die Hauptstraße, die Kaiserstraße, und haben uns begeistert hinausgeklatscht. Und am Schluss des Zuges bin ich marschiert mit noch einem Kleinen, da sagte doch zu uns eine am Wegesrand, am Trottoir stehende alte Dame: "Von euch kommt keiner mehr heim." Das hat mir natürlich schon einen kleinen Dämpfer gegeben. Wir brauchten eine ganze Woche, bis wir zur Kompanie kamen. Und da hatten wir schon einige Gräueltaten gesehen im Osten. Und da haben wir dann am Abend, saßen wir beisammen. Wir sind ja irgendwie mit Lastwagen da befördert worden. Eisenbahn gab es ja. Die Gleisverkehr war ja noch nicht möglich. Sind wir abends zusammengesessen, wir waren da rund 20 Mann, wir waren vorher schon verteilt worden, saßen bei einem riesengroßen Eierkuchen mit 76 Eiern und haben uns da unterhalten. Und zwar sind da folgende Streitthema geworden durch die Gräueltaten, Pro und Contra. Also die Sache war 50-50, die einen haben das alles befürwortet, das sind alles Untermenschen und weiß Gott was alles. Und ja, die übliche Abqualifizierung von anderen Menschen, die nicht unsere Gesinnung hatten. Und ich war Gott sei Dank bei den 10 Leuten, die also echt dagegen gesprochen haben. Für mich war da schon aus moralischen Gründen der Krieg verloren. Ich gebe das ganz ehrlich zu. Man habe es aber nie versucht, im Krieg, in meinen vielen Briefen, die ich schreiben konnte, da irgendetwas zu erwähnen. Das wäre ja tödlich gewesen. Denn unsere Post ist nämlich laufend zensiert worden. Also wir kamen in eine, wie gesagt, im Oktober, da fing es dann schon an zu schneien, kamen wir zu einer Cannstatter Funkkompanie, in eine Stadt, Poltawa, Die lag, hat damals vielleicht 50.000 Einwohner gehabt, heute liegen sie bei 200.000 schon. Eine Stadt halbe zwischen Kiew und Charkow. Und da sind wir ein halbes Jahr gelegen, dann sind wir weiter zu einer ungarischen Armee gekommen. Und da haben wir unter anderem auch Fußball gespielt gegen die Ungarn. Wir hatten übrigens auch schon in Poltawa hatten wir viel Freizeit durch unseren Schichtendienst. Wir hatten ja Tag- und Nachtdienst. Und da hatten wir viel Gelegenheit, Fußball zu spielen. Und wir hatten auch eine Musikkapelle dabei. Und so ist das also, da ist im Krieg war auch Zeit übrig, auch mal für Theater in Kiew. Habe ich also mal ein Theater gesehen, der Madame Butterfly, und mit den ukrainischen Mädchen da mit der Folklore-Kleidung. Das war sehr schön gewesen. Aber später wurde es gefährlich, wenn Theater war, da gab es den General Soldatenklau. Fällt mir nicht ein. Der hat nämlich manche von den Soldaten, der hat gesagt, wenn ihr Zeit habt, hier zum Theater zu schauen, wir spielen hier kein Theater, und hat sie mitgenommen zu seiner Einheit. Das war immer eine Befürchtung, dass man sich so irgendwo nicht erwischen lassen durfte. Also kurz und gut, wir haben dann also vom ersten Tag an bis zum vorletzten Tag in Neubrandenburg saßen wir an unseren Funkgeräten und haben den russischen Funk überwacht. Wir wussten auch immer, wo noch eine Lücke war, weil wir meistens beim Armeestab in der Gegend lagen. Wir wussten auch immer, wo die Rückzugswege noch offen sind. Und dadurch sind wir eigentlich ziemlich weit nach Westen gekommen, bis in die Gegend von Schwerin. Da sind wir dann praktisch den Engländern in die Hände gefallen. Und wir haben ursprünglich gemeint, es kommen deutsche Panzer auf uns zu. Da haben wir uns getäuscht und dann sind wir natürlich abmarschiert. Die haben uns alle nur weggewunken, nach Westen zu ziehen. Und da sind dann Tausende und Abertausende Lanzer sind in die Gefangenschaft marschiert. Unsere Angst war immer, dass wir dem Russen hoffentlich nicht in die Hände fallen und möglichst über die Elbe hinüberkommen. Das ist uns leider nicht gelungen. Wir haben uns auf einem Platz von mindestens 70.000, war damals die Rede, vor der Elbe, sind wir zusammengekommen. Dann ging es dann ein paar Tage später sind wir entlaust worden. Und dann ging es rüber mit Lastwagen und dann bin ich in der Lüneburger Heide bei Celle im Munsterlager gelandet, wo ich bis September ein bisschen ordentlichen Kohldampf geschoben habe. Also wir sind kurz nach der Gefangennahme auf dem Gefangenenplatz hat uns, ich war da inzwischen vor noch Unteroffizier geworden, begrüßte uns der Kompaniechef, das war ein 150-prozentiger, der begrüßte uns mit Heil Hitler und er hat mir die Hand hingestreckt. Den Händedruck habe ich erwidert, aber mit den Worten Servus. Dieser Mann ist, soviel ich erfahren habe, später schnell wieder bei der Bundeswehr gelandet. Ja, das noch am Rande. Jedenfalls bin ich dann, wie gesagt, am 13. September mit einem Viehzug heimgefahren über Marbach und es war ein strahlender Sonnentag, wo ich am 13. September in der Wolfgangsklinge gelandet bin, mit der Vorstellung, niemals mehr eine Uniform anzuziehen und nie eine Partei zu wählen. 3 Tage später kam mein Bruder auch vom Ostfeldzug zurück. Er war im Lazarett gewesen, in Bad Pyrmont, und dann war das Familienglück vollkommen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Ich denke, das war mal eine andere Sicht, auch von einem, der älter war, als der Krieg begonnen hat, als wir andere, die wir hier sitzen. Und ich habe noch eine kurze Erzählung von dir im Kopf bei unserem Vorgespräch, dass er auch über Funk mitbekommen hat, Beschießung von Crailsheim, die Amerikaner sind vor Ellwangen. Das stimmt doch. Gut, ja, aber das wollte ich nur noch ergänzen.
Also wir hatten ja die Möglichkeit an unseren Funkgeräten, die waren sehr moderne Funkgeräte, waren überhaupt sehr ausgezeichnet, ausgerüstet. Wir hatten lauter Dreijacks, lauter Dieselfahrzeuge, Henschel, Magirus, wie die alle hießen. Und auch innen konnte man ein bisschen was mitnehmen an Gepäck. Das war schon sehr vorteilhaft. Wie gesagt, an den Empfängern haben wir jede Nacht, wenn es möglich war, BBC gehört aus London. Die haben uns natürlich immer, zwar verboten, aber wir haben das halt riskiert, wenn niemand um den Weg war. Wir hatten auch keine Kameraden, die da einen verraten hätte. Habe ich also nie was gehört. Ja, und da habe ich schon, das war natürlich mein Punkt, mit der SS, mein Gedanke, Ellwangen, ja, das Kreuzheim, so schwer bombardiert worden ist und zerstört worden ist, dachte ich, Donnerwetter, was passiert da mit unserem Ellwangen? Das war der 23, den habe ich allerdings nicht mitbekommen, weil ich einen Tag zuvor bin ich wirklich in Gefangenschaft geraten. Aber ich habe, wie gesagt, von Greizheim her und ja gut,
ja, jeden.
Das,
ja.
Das habe ich erst im Gefangenenlager erfahren, dass in Ellwangen das Ellwangen verschont geblieben ist. Da war ich natürlich schon beruhigt. Das war schon wirklich eine Beruhigungsbildung.
Gut, vielen Dank. Ich denke, der Bezug war uns ja beiden auch noch wichtig, dass man das ein Stück weit jedenfalls aus der Ferne miterleben konnte. Und nun last but not least, lieber Eberhard.
Ja, nun komme ich doch zu den Ellwanger Ereignissen, denn als Neunjähriger, man möge mir nachsehen, wir waren Kinder damals. Und trotzdem hat man vieles erlebt. Es waren, wie schon erwähnt, die täglichen Jabo-Angriffe. Und hier ist mir vor allen Dingen der 8. April, nämlich unser gemeinsamer Weißer Sonntag, noch in sehr guter Erinnerung. Hintermalt wurde die Festlichkeit des Weißen Sonntags, nämlich von Greilsheim aus. Der Kanonendonner, der Artilleriebeschuss von Greilsheim war eine ständige Begleitmusik an diesem Sonntag. Am Nachmittag, wie Herr Saller schon sagte, traf man sich wieder zum gemeinsamen Gebet und hier erfolgte dann ein Jabo-Angriff. Mein Nachbar, Freund, der Wolfgang Schmid und ich haben sofort beschlossen, die haben ja die Kaserne angegriffen. Nix wie naus zur Kaserne, denn wir Buber waren alle drauf erpicht, möglichst viel Patronenhülsen und die Gurte zu bekommen, die jeweils abgeworfen wurden. Und man war ein wenig stolz drauf, die größte Patronengurt dann anschließend zu haben. Und so haben wir vom Friedhof aus den Angriff der Jabos auf das Stabsgebäude und die Kaserne miterlebt. Allerdings nur einen kurzen Augenblick haben wir es gesehen, denn als eine zweite Welle kam oder die wieder zurückkamen, lagen wir hinter der Kirchhofmauer und zwischen den Grabsteinen, dann hat uns der Mut verlassen. Es war eben doch so eindrucksvoll, dass es bis heute hängen blieb. Hängen blieb auch noch eines mit dem Weißen Sonntag. Da gab es dann ein Kaffee und Kuchen, wie das so üblich ist, und das war eine Kaffeetorte, die meine Mutter oder ihre Hilfe hier kreiert hat. Aus welchen Bestandteilen die war, in jedem Fall war da Kaffeeersatz drin, und das war so etwas von hervorragend, dass ich mir 10 Jahre später zu meinem Geburtstag wieder eine Kaffeetorte wünschte. Aber Sie werden es nicht glauben, die waren nämlich so gut wie damals. Ja. Am 11. April wieder ein verstärkter Jabo-Angriff, bei dem dann Bomben auf Bahnhof und das Borromeum fielen. Also so ganz ohne Bomben lief es doch bei uns in Ellwangen nicht. Ja, was gab es für Veränderungen in der Stadt, die ich damals in der Adolf-Hitler-Straße, heute in der Marienstraße, miterlebte? Es war der Bau der Panzersperren und ein Panzergraben auf dem schönen Graben. Das waren sichtbare Zeichen, dass hier die Front sich nähert. Und zugleich war bei mir in der Marienstraße, das war die Durchgangsstraße, doch von Greilsheim herkommend, der Rückzug der deutschen Truppen aus dem Raum Hohenlohe. Ein Soldat, der sich mit meinem Vater kurz unterhielt, da fiel das Wort im Raum Gerabrunn. Den Begriff Gerabrunn habe ich damals zum ersten Mal gehört. Es war also der Rückzug aus dem Raum Hohenlohe. Und was mir als Bub eben besonders auffiel, wir waren die stramme SS oder auch die Teiltruppen der Wehrmacht, die hier waren, als stramme, forsche Soldaten gewohnt. Und die in hier den Rückzug durch die Marienstraße im Rückzug zogen, das waren nicht mehr die Soldaten, die ich kannte. Das waren müde, geschlagene Leute, zum Teil mit bespannten Fahrzeugen, wenig motorisiertes und häufig Handwagen und Fahrräder dabei. Also hier eine totale Veränderung. Ich schlage einen ganz kleinen Bogen auf die Zeit danach. Kurz nach der Besetzung rollten dann auf dem gleichen Weg die Amerikaner durch die Marienstraße. Das war ein derart unvergleichlicher Moment, vor allen Dingen als die großen Pontonbrücke-Schiffe, die schon zur Donauüberquerung bereitgestellt waren, als diese durch die Stadt fuhren, da war es uns klar, beziehungsweise es war mir nicht klar, aber man erkannte diese Sinnlosigkeit, die hier zum Durchhalten gezwungen hat.
Darf ich mal kurz unterbrechen? Das war die 7. Armee. Ich habe genau das gleiche erlebt, das gleiche Bild. Aber die 7. Armee ging 3 Tage und 3 Nächte durch die Adolf-Hitler-Straße. Mhm. Ja. Kam gar nicht dazu. Kann ich nur voll bestätigen. Das können Sie sich nicht mehr vorstellen, dass dann auch eine solche Menschenmasse, wir wurden uns nicht in der, aber da kriegt das nicht zu Ende. Das war ein ungleiches Verhältnis, aber voll perfekt.
Ja. Deshalb diese kleine Brücke. Etwas ganz Besonderes gab es aber auch in dieser, und das haben wir Kinder gespürt, in dieser spannungsgeladenen Zeit. Und es war der Zirkus Holzmüller. Der Zirkus Holzmüller blieb in Ellwangen hängen und verlegte daraufhin sein Lager ins Rodenbacher Wäldle. Und das Rodenbacher Wäldle mit dem Zirkus Holzmüller war natürlich für uns Stadtkinder ein ganz interessanter Anziehungspunkt. Ich möchte fast sagen, täglich. Und das ganze Besondere war, die hatten Nurmi dabei. Wenn Ihnen der Name Nurmi etwas sagt, Olympiade 1936, es war aber nicht der Nurmi der Olympiade, es war der Elefant. und den Nomi haben wir bewundert. Und für diesen Nomi wurde ein eigener Stollen in die Böschung gegraben, oberhalb heute der Hubertusweg. Und hier war als Schutz vor den Jabos war der Nomi untergestellt. Ja, der Sonntag, der 22. Er begann morgens mit der Bekanntmachung, dass man Lebensmittel ohne Marken ausgegeben werden. Daraufhin wurden wir Kinder, meine Schwester, die auch irgendwo da sitzt, ins Café Schimmel rübergeschickt, diese Lebensmittel abzuholen. Bemerkenswert war für mich, wir hatten eine große Emailschüssel dabei, die war nachher ganz mit Butter gefüllt. Mhm. Etwas ganz Außergewöhnliches. Ja, und dann begann die Beschießung. Zuerst hatten wir geglaubt, wir gehen wieder in den Keller gegenüber bei Dr. Schmid. Das ist heute Hunke mit den Hörgeräten. Die hatten einen hervorragenden großen Keller, früher ein Weinhändler zuvor mal gewesen. Und hier haben wir ja auch die Luftangriffe meistens miterlebt. Aber wir sind dann in den Löwenkeller gegangen. Und am Löwenkeller wurden wir, Löwenkeller, alte Steige, Deiglinger Straße, zum Verständnis, dort wurden wir abgewiesen. Bereits überfüllt mit Verwundeten vom Lazarett. Darauf, also stimmt's, ja, daraufhin, mein Vater war nicht dabei, Geschichte nachher, meine Mutter und mein Onkel und meine Tante, meine Schwester, und dann sind wir über die Rhodoxenwiesen, also unterhalb St. Gertrudis, rüber zum Weißochsenkeller an der alten Steige. Dort sind wir dann auch untergekommen, haben dann aber im Lauf des Abends oder ja den Keller gewechselt. Nebenan war der oder ist der Rotochsenkeller. Und hier gab es einen ganz schmalen Durchstich zum Rotochsenkeller rüber. Die Erklärung, dort war die Befehlszentrale, so hieß es damals. Das war die Stadtverwaltung, aber im Sprachgebrauch Befehlszentrale. Mein Vater, er war damals der Feuerwehrkommandant, sagte, ich hole euch dort rüber, denn hier haben wir dann Kontakt. Bei dem Weg rüber zum Weißochsenkeller in den Rotochsenwiesen beobachtete ich höchst interessiert für mich als Bub, wie eine Abteilung SS am Schlosshang in Stellung ging, das heißt hochmarschiert ist. Und das Bemerkenswerte, bis heute nicht vergessen, der Sturmführer oder was er war, in jedem Fall der Offizier, zu Pferd vorausgeritten. Das ist, wenn man den sonstigen Ablauf kennt, ja, abstrus. Ja. Ja, in der sogenannten Befehlszentrale ist mir noch in Erinnerung, die Erwachsenen führten sehr erregte Gespräche und der Anton Baumgärtner, waren ja alles Elwanger, die man kannte, saß deprimiert und eingesunken hier. Er konnte sich zu keiner Entscheidung durchringen. Das waren aber nur Beobachtungen von mir. Ja, dann hieß es in der Nacht, man ging immer mal wieder zum Keller oben rauf und hieß es dann, die Stadt brennt. Denn der Phosphorbeschuss begann am Sonntag etwa ab 21 Uhr. Ich erwähnte schon, mein Vater, Feuerwehrkommandant. Die Feuerwehr hatte 22 Mann zur Verfügung. 24 Häuser haben am Ende gebrannt. Diese 22 Mann waren aber nur deshalb noch möglich, weil mein Vater sich energisch dagegen gewehrt hat, dass noch weitere Männer zum Volkssturm abgezogen werden. Diese Aufforderung, die kam ganz massiv an ihn. Die Feuerwehr hatte damals ein LF8, das war ein für damalige Zeiten modernes Fahrzeug mit integrierter Pumpe, ja, und dann zwei jetzt, wie war der Begriff dafür, die Anhänger Pumpen.
Eine LF20 hatten sie.
Ja.
Also und von 1927.
Ja. Gut, ich sag's, die zwei Motorspritzen, jetzt habe ich's. Eine Motorspritze platzierte er auf der Jagdbrücke, denn es war bekannt, die Jagdbrücke soll gesprengt werden. Er glaubte, er könnte dadurch vielleicht die Sprengung verhindern. Und es hieß dann, wenn er sie nicht sofort abzieht, dann fliegt er über die Motorspritze hier mit in die Luft. Es gab dann noch einen Löschzug bei der Nabenfabrik. Das waren Fremdarbeiter. Die kamen kurz in die Stadt herein. Ihre Motorspritze war dann nicht mehr funktionsfähig. Die waren nicht mehr zu bewegen, sich weiter am Löschen zu beteiligen, denn diese ganzen Löschmaßnahmen fanden ja im dauernden Beschuss statt. Dadurch ist viel Schlauchmaterial durch Splitter beschädigt worden und ein Feuerwehrmann, der Josef Neukamm, er wurde durch Splitter verwundet. Mein Vater, ständig auf Kontrollgang in der Stadt, stellte dann fest, dass oben in der evangelischen Kirche ein Feuerschein zu sehen war. Und er ging in die Oberrealschule, also ins Gymnasium. Er hatte keine Feuerwehrleute mehr zur Verfügung und es ist ihm gelungen, dann Verwundete zu gewinnen. Die haben zusammen mit dem Hausmeister dann den Brand oben zum Löschen, konnten ihn löschen. Bei einem dieser Rundgänge begegnete ihm auf dem Marktplatz der Oberlehrer Jänisch von den Duisburgern. Er hatte weiße Fahnen dabei. War hilflos, denn er konnte nicht in die Stiftskirche kommen. Man hatte versucht, von den Verantwortlichen die Schlüssel zu bekommen. Das wurde von beiden abgelehnt mit dem Hinweis, wenn noch SS in der Stadt ist oder die SS zurückkommt, dann war diese Sache klar, was passiert wäre. Daraufhin hat mein Vater zwei weitere Feuerwehrleute dazu geholt. Es war der Rodoxenwirt Leib und der Schuhmacher Funk vom Vögelesberg. Die hatten entsprechende ihre Beile dabei und die haben die Türen eingeschlagen. Dann sind die Männer mit dem Herrn Jänisch nach oben gegangen, haben die weißen Fahnen am Nordturm gehisst. Anschließend beim Abstieg haben sie die Glocken geläutet, denn man wollte auf sich aufmerksam machen. Der Weg, wenn es die Ellwanger wissen, vom sogenannten Glockenhaus führte dann wieder zurück zur Sakristei über den Chor von der Stiftskirche. Und hier haben die Männer eingehalten, haben sich kurz hingekniet. Denn es muss infernalisch gewesen sein. Man stelle sich vor, hinter der Kirche brannte die Kustorie, die Volksbank brannte, das anschließende Haus Gaukler, unten in der Priestergasse, der Brückner, Metzger Kurz, Gesundheitsamt. Dieses Flammenmeer brachte den Widerschein über die Fenster in die Basilika. Es muss also ein ganz besonderer Eindruck gewesen sein, der diese Männer veranlasste, hier kurz zu halten. Eine Geschichte danach, ich kann nicht mehr sagen, wie viele Wochen später, erhielt mein Vater eine Rechnung der Kirchenpflege für die Reparatur der Türen. Ja, die hat allerdings mein Vater nicht zahlt. Vielleicht kennen die Äußerungen, die er dazu machte, wenn noch jemand meinen Vater gekannt hat, kann er sich's vorstellen, was der gesagt hat. Ja, am Montag, den 23., sind wir also dann wieder vom Keller zurückgegangen, vorbei an der brennenden Sparkasse, ehemals Palais Beroldingen, und den Einmarsch der Amerikaner, wie geschildert, die kamen Gewehr im Anschlag, links und rechts die Straße hoch, übrigens ganz leise, keine genagelnden Stiefel. Das ist mir als Bub halt aufgefallen. Und noch etwas fiel mir auf, die hatten tragbare Funkgeräte mit überlangen Antennen. Das habe ich halt vorher bei der SS noch nicht gesehen. Ja, das sind Beobachtungen eines Neunjährigen. Ja, in der Marienstraße bei uns gegenüber, heute Foto Zirlik, lag in der Kandel ein gefallener deutscher Soldat. Bei uns am Haus gab es Splitterschäden, denn bei uns und am Nachbarhaus ging die Granate jedes Mal vor dem Haus in den Boden, während die ganzen Nachbarhäuser hatten alle Volltreffer bekommen mit mehr oder weniger großen Beschädigungen. Eine Hausdurchsuchung der Amerikaner kam natürlich noch am selben Tag. Die Frage war immer Kamera. Aber Kamera, worauf wir die Box zeigten, und an der hatten sie eine Agfa-Box, an der hatten sie also kein Interesse. Im Übrigen so ein ganz kleiner Trick noch damals, mindestens der Versuch, einige Dinge, die uns wertvoll erschienen, packten wir in ein Bett. Meine Tante hat sich schwer umwickelt und es hieß dann Diphtherie und so weiter. Daraufhin fand keine weitere Untersuchung statt. Ausgangssperre am Abend, ab 18 Uhr war es, glaube ich, 18 Uhr, das war über mehrere Tage. Und am Dienstag kam während der Ausgangssperre ein Jeep vorgefahren, sehr auffällig bremsend, laute Rufe nach meinem Vater. Das Ergebnis, er muss sofort kommen und die Feuerwehr holen, denn die Stadthalle brennt. Die Stadthalle, also entgegen anderen Berichten, die bei uns so in der Zeitung in letzter Zeit waren, das war am Dienstag nicht, also nicht abziehende SS mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, so war die Vermutung dann, wurde es durch Plünderer, vielleicht durch die Fremdarbeiter, eher noch durch Amerikaner in Brand gesetzt. Denn die wagten sich nicht in die Stadthalle hinein. Und so erzählte mein Vater dann, als er wieder nach Hause kam, und ich habe heute mit einem Neger zusammen die Stadthalle gelöscht. Als besonderes Ereignis.
Ja, vielen Dank. Zeitzeugen berichten authentisch. Es war wahrlich authentisch, und zwar aus den verschiedenen Lebensaltern, denke ich, das haben Sie ja gespürt, ob mit Handzettel dabei oder über die inneren Bilder, die noch in einem leben. Man kann dankbar sein, dass man diese einzelnen Bilder, Ellwangen wird Kriegsschauplatz, wie Wolfgang Höck ja sein Buch damals genannt hat, dass diese Bilder wieder ans Tageslicht kommen und auch für künftige Generationen zur Verfügung stehen. Ich selber war bei den Gesprächen mit Ihnen allen außerordentlich beeindruckt, weil ich spürte, hier wird etwas angerührt, was sonst wenig, häufig kaum zur Sprache kommt. Insofern ist es ein Glücksfall, dass wir in dieser Runde Sie hören könnten. Ich danke Ihnen von Herzen. Sie haben sich nicht nur geöffnet, Sie haben auch über die Öffnung das Emotionale, das heißt, das tatsächlich, was Sie berührt hat, dass das nun zum Ausdruck kam. Wir sind ja bestrebt, dass wir die einzelnen Berichte zusammenfassen für nachfolgende Generationen, um dadurch die Bilder des Erinnerns wachzuhalten. Damit würde ich diese Runde abschließen. Ich denke, Sie haben die Möglichkeit, vielleicht oben bei einem Glas, das wir noch zu uns nehmen können, auf die Einzelnen zuzugehen. Also herzlichen Dank dem Hausherrn der Stadt, dass wir diese Veranstaltung hier durchführen konnten.
Ja, diesen Dank möchte ich mich ganz herzlich anschließen an Sie alle, aber auch an Sie, Dr. Saller, für die Vorbereitung dieses Abends. Ihnen danke ich natürlich nochmal für das Kommen. Allerdings möchte ich doch noch ganz kurz etwas sagen. Vielleicht eine Frage, die Sie sich gestellt haben, warum hier eine Männerrunde sitzt. Ja, nein, wir haben es im Vorfeld versucht. Leider haben wir aber da 3 Absagen bekommen, denn ursprünglich hatten wir auch an 3 Frauen gedacht, die damals das Kriegsende in Ellwangen erlebt haben. Allerdings mussten sie aus Krankheitsgründen, aus Terminüberschneidung absagen. Nur damit Sie das auch wissen. Ich habe noch einen weiteren Dank auszusprechen, und zwar gilt der dem Lars Eiberger und dem Niklas Krimm, die heute Abend hier die Technik gemacht haben. Und ich fand, die Akustik war ganz hervorragend. Ich glaube, ich war auch mal nach hinten, hat das sehr gut verstanden. Also ich möchte mich bei euch ganz, ganz herzlich bedanken. Dann möchte ich noch etwas ergänzen, was der Herr Saller zum Schluss erwähnt hat, die Veröffentlichung. Ich möchte noch ergänzen, dass am kommenden Sonntag und am übernächsten Sonntag, also am 17. und am 25. Mai, die Bilder und Zeichnungen von Eduard Wengert im Palais Adelmann zu sehen sind. Und zwar erstmals, soweit ich weiß, alle 40 Zeichnungen, die der Kunsterzieher und Zeichenlehrer am Pöllengymnasium damals unmittelbar nach dem Kriegsende von den zerstörten Gebäuden in Ellwangen gemalt hat. Die haben nicht nur einen hohen dokumentarischen Wert, das sind auch wirklich ganz hervorragend gemachte Zeichnungen. Ich lade Sie dazu ein, immer von 14.30 Uhr bis 17 Uhr. Ja, und zum guten Schluss darf ich die Einladung auch wiederholen. Da haben nämlich welche ausgeharrt extra, bis wir hier fertig sind, nämlich dort hinten die Schüler einer 10. Klasse. Wir laden Sie jetzt noch ganz herzlich zu einem Getränk. Und natürlich, so Sie noch Interesse haben, stehen Ihnen natürlich die Kandidaten oder die Teilnehmer des heutigen Abends noch zur Verfügung. So, das war's von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Machen Sie es gut. Wiederschauen.